3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Arm.
Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake.
Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.
Und damit herzlich willkommen zum Podcast ohne richtigen Namen mit der Abkürzung Porn.
Meine Stimme ist tiefer. Hallo.
Ich versuche auch jetzt hier mal ein bisschen über dieses Radio-Ding. Porn 86. Ist es 86?
Georg weiß das.
Ja, ich glaube, es ist 86.
Mein 86. Ich. Und damit ein herzliches Willkommen an Georg Zahl und Jochen Dominikus. Wie geht es euch?
Gut. Hervorragend quasi. Oder, naja, gut halt.
Wow, wow, wow. Wir müssen ja nicht gleich hier.
Meinst du nicht gleich irgendwie zu gut?
Finde ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen too much. Hervorragend. Das hat noch nie einer geantwortet auf die Frage.
Dann geht's halt gut.
Ja. Ja, geht's wirklich gut?
Ja, das ist immer, ich muss mich ja immer belehren lassen, wie es mir geht von anderen Leuten. Das finde ich immer besonders spannend. Gerade seit ich irgendwie krank geworden bin, hat sich so eine, es gibt die, die normal geblieben sind im Umgang mit mir. Und dann gibt es diejenigen, für die ich so eine Ikone geworden bin. Und alles, was ich mache, egal was es ist, wirklich egal was es ist, ist unglaublich super. Und
also ich bin das nicht.
Nee, und geradezu heilig und unglaublich bewundernswert und egal was, ne, also kriege ich immer ganz toll, wie du Hallo gesagt hast und dann gibt es einen umgekehrten Fall.
Georg, ich finde das klasse, wie du die Hundewelpen da getreten hast, da genau, muss ich ganz ehrlich sagen.
Diesen Bodensatz, bei dem das genau umgekehrt ist, bei toll. Dem egal was ich mache, sie immer versuchen irgendwas rauszudeuten, weil sie wohl glauben, dass es mir schlecht gehen müsse und sich dann auch irgendwie von einer Krankheit quasi nicht vorschreiben lassen wollen, welche Diagnose sie zu stellen haben. Also auch wenn es mir gut geht, richtig gut geht, dann reden die sich und mir dann ein, dass das ja eigentlich nicht der Fall ist, habe ich festgestellt. Das ist echt spannend. Ich habe am Anfang mich gefragt, woher das so kommt, diese Art von Verhalten. Da ist mir aufgefallen, die sind einfach nur der Gegenpol zu dem anderen Extrem. Und die muss es vermutlich geben, diese Leute.
Zu solchen Leuten würde ich einfach sagen, schnapp dir einen Böhner und chill ein bisschen.
Ja, aber das verstehen die ja nicht, dass sie diejenigen sind, die einfach chillen sollten. Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon gehört habe, so wie viele Ferndiagnosen es schon gab, aus meiner Stimme rauszuhören, wie es mir geht. Und dazu muss ich halt sagen, meine Stimme ist manchmal ein bisschen belegt gewesen und auch jetzt noch so ein bisschen. An anderen Tagen ist sie das nicht. Und es lässt sich fast nie unmittelbar daraus schließen, wie es mir an dem entsprechenden Tag irgendwie geht. Also es gab sicherlich Tage, in denen ich schwach war und auch eine schwache Stimme hatte, aber das ist keine 1:1 Korrelation. Es gab auch Tage, an denen hatte ich kaum eine Stimme, mir ging es super prächtig. Umgekehrt Tage, an denen alles ganz normal war. Und Moment, welche Variante habe ich gerade gehabt, an denen es mir prächtig ging und die Stimme nicht gut war oder halt die umgekehrte davon. Und es ist echt, also wirklich spannend. Und mich wundert es halt auch gar nicht mehr, wieso so viele Leute irgendwie an so Dinge wie Homöopathie glauben oder so, wenn ich halt feststelle, wie viele Leute so Ferndiagnosen stellen und ganz sicher sich damit sind, offenbar, dass sie damit richtig liegen.
Das ist
eine spannende Sache. Von daher bin ich gespannt, was ich nach dieser Woche wieder an Zuschriften bekomme, wo mir erklärt wird, wie es mir geht.
Ich kann das insofern ergänzen, weil ich hatte jetzt am Montag hatte ich wieder mal Physiotherapie.
Alter, wie oft hast du im Monat Physiotherapie eigentlich?
Das war das erste Mal seit ungefähr 2 Jahren.
Oh, okay, Entschuldigung.
Nee, passt schon. Okay, cool. Wir machen Witze über den wirklich Kranken hier im Podcast. alles klar. Also jedenfalls war ich bei der Physio und erstens mal direkt junge Physiotherapeutin und ich direkt mit einem Rohrkrepierer gestartet. Es war richtig unangenehm. Ich habe einen Joke gemacht, der einfach null gezündet hat. Und wir saßen aber
kann
halt.
Ich mir so gar nicht vorstellen bei dir.
Nee.
Und wir saßen, dummen Wichser. Und wir saßen halt zu zweit in dem Raum. Und du hast wirklich, also du hättest wirklich ein, selbst die Grillen haben sich nicht getraut zu zirpen.
Das ist wie im Fahrstuhlfurzen, oder?
Ja.
Oder schlimmer.
Also es war so, ich sag euch kurz, wie der Joke ging.
Okay.
Also sie hatte mir dann irgendwie erzählt von irgend so einem, sie hat dann gemeint so, ja, es gibt hier Urban Sports Club oder sowas, ich habe den Namen vergessen, und da kannst du dich anmelden. Und da machst du, da gibt es diesen XL-Kurs, hast du, weil wir haben über Pilates und Yoga und so geredet, ob das Sinn macht. Und ich habe gesagt, dass ich vielleicht, was sie denn von Schwimmen hält und so. Irgendwie höre ich mich komisch auf den Kopfhörern an. Wie höre ich mich für dich an, Georg?
Normal.
Ja?
Irgendwie
kannst du mich ein bisschen lauter drehen oder so. Irgendwie habe ich kein Volumen. Oder bin ein bisschen übersteuert oder so. Keine Ahnung, das ist, ne, das ist zu viel. Auch nochmal ein bisschen. Naja, egal. Und jedenfalls, ne, jetzt höre ich, so, lass mal so jetzt. Und dann habe ich, dann hat sie gesagt, so, ja, dann machst du da diesen XL-Kurs und dann hast du 450 Kurse und dann sag ich so ganz trocken zu ihr, ah, ich brauche nur 300.
Moment, wieso 450 Kurse?
Ja, sie meint, da gibt es eine Auswahl an 450 Kursen, wenn du da dich anmeldest, in diesem Urban Sports Club. Das ist irgendwie so eine Art Fitnessstudio-Konglomerat, wo es dann Sauna und Kurse und keine Ahnung, was alles gibt. Und elektromagnetische, wie heißt es, EM-Stimulation.
Mhm. Für die Muskeln, keine Ahnung. Ne?
Wo du so einen Elektrosuit anziehst und dann damit deine Muskeln und so. Auf jeden Fall hat sie dann halt gesagt, da gibt es 450 Kurse, woraufhin ich antworte, ich brauche nur 300. Worauf sie antwortet, dann nimmst du halt nur den L-Kurs statt XL. Und dann gucken wir uns so an und ich merke so, sie hat es überhaupt nicht gecheckt, dass das ein Gag von mir ist, dass ich sage, ich brauche nur 300 Kurse, nicht 450. Dein Blick zu urteilen, Jochen, du, das ist ungefähr exakt der Blick, den ich von dir aufgeschickt habe. Also die Reaktion war exakt die gleiche.
Ich rechne gerade.
Ich meine, was ist realistisch, dass man zwei Kurse machen kann? Sie sagt, also, nimmst den XL-Kurs, gibt es 450 Kurse. Ich denke, ich find's lustig und sage, ich brauche nur 300, wollte so ein bisschen das Eis brechen. Mhm. Und sie geht da überhaupt nicht drauf ein, sagt so, ja gut, du kannst ja auch das L-Paket buchen. So, und dann war erstmal so kurz Pause. Ich so, hat sie das jetzt gecheckt, dass das ein Joke war oder nicht? Und dann war erstmal so, die Stimmung war erstmal ein bisschen komisch. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, weil du das gesagt hast, so was die Leute immer so mit Ferndiagnosen und so. Ich habe halt, sie hat da erstmal dann so gefragt, ja, wo zwickt's denn? Haha. Und dann habe ich halt ihr erzählt, so ja, und jeder erzählt auch irgendwie was anderes. Der eine Orthopäde sagt, du musst ganz viele Sit-Ups machen. Der andere sagt, auf gar keinen Fall Sit-Ups machen. Und dann sagt sie, ja, was machst du denn so an Sport? Und dann habe ich ihr so ein bisschen versucht, so ganz stolz zu erzählen, dass ich so jeden Tag oder alle zwei Tage versuche, so zu planken. Und das Erste, was sie sagt, ist, oh nein, auf gar keinen Fall planken.
Hm.
Also diese Dinger. Und ich erstmal so schon wieder so, geil, jetzt habe ich hier wieder den fünften Ansprechpartner und der sagt schon wieder was komplett, oder sie sagt schon wieder was komplett anderes, als das, was mir zuvor geraten wurde. Und ja, Planken, also das ist genau die Gegend bei dir da an der Lendenwirbelsäule, wo das dann auch dann nach einer Zeit durchhängt und dann blasse. So, dann ging es weiter, dass sie sagt, dass wenn die Orthopäden sagen ja immer, wenn man was hochhebt,
aus den Knien.
Aus den Knien raus. Das soll ich so komplett vergessen.
Auch
das
wäre
völliger
wahr.
Schwachsinn.
Ah, okay.
Weil sie sagt, wenn wir das, dadurch, dass wir das die ganze Zeit machen, so wie die Orthopäden es sagen, trainieren wir gar nicht mehr diesen Muskel, den wir eben trainieren würden, wenn wir uns auch mal nach vorne beugen würden.
Und die glaubt,
aber der steht ja unter Spannung dabei.
Ich habe ihr sicherlich nicht widersprochen. So, sie hat es einfach so gesagt. Sie meint, es ist Quatsch. Es ist wichtig, dass man sich auch nach vorne beugt und genau diese Bewegung auch macht, damit wir die eben auch trainieren.
Also ich verschließe dich ja nicht aus. Ich kenne das halt vom Kreuzheben. Das ist ja so eine Übung, diejenigen, die Bodybuilding machen, werden das kennen, wo man auch grundsätzlich den Rücken gerade hält, aber der Muskel ja trotzdem die ganze Zeit unter Spannung ist und auch dadurch trainiert wird.
Also ich würde mal sagen, dass Orthopäden das schon einschätzen können, glaube ich.
Ich würde sagen, dass professionelle Trainer das auch einschätzen können, glaube ich.
Professionelle Physiotherapeuten wahrscheinlich auch. Und da sind wir beim Salat, dass ich dann da wieder so da saß und dann war so die erste Stunde und ich saß auf die ersten 10 Minuten habe ich so ein Hitzeding auf so einem Hitze, so eine Art Wärmflasche gelegen und ich weiß nicht, ich bin dann so, es war so ein bisschen, also die war sehr nett und das war auch alles okay, aber irgendwie habe ich immer so das Gefühl, Also so richtig weitergebracht hat es mich jetzt nicht.
Aber was war denn jetzt ihre Logik in Sachen Rücken? Dass du den Rücken nicht gerade halten sollst, wenn du Übungen machst? Oder
sie meinte, dass ich diese Nerven halt trainieren muss, dass das alles Bänder und Nerven sind, die halt trainiert und bewegt werden müssen. Und in dem Moment, wo ich dauernd versuche, die sozusagen zu schonen oder dem auszuweichen, würde das halt nicht helfen. Und sie hat noch gesagt, dass, wie hat sie es gesagt? Wenn du, ich krieg diesen Leitsatz nicht mehr hin, aber den wichtigsten Satz dieser Stunde habe ich vergessen. Aber also halt sinngemäß, dass nicht überall, wo ein Schmerz ist, ist auch was falsch oder kaputt. So. Mhm. Also, was mir aber auch nicht so richtig geholfen hat, weil im Umkehrschluss bedeutet das ja, was machst du überhaupt hier? Weil ich bin ja da, weil ich Schmerzen habe. Und wenn es heißt.
Naja gut, das, was sie sagt, heißt ja nicht, dass es keinen Schmerz gibt, der nicht der nicht etwas Negatives bedeutet. Sie sagt nur, dass nicht jeder Schmerz
ist. Ja, schon klar, aber warum sagt sie mir das? Also,
keine Ahnung.
Das ist ja so wie ungefähr, wenn ich sage, ich hätte gerne Äpfel und sie sagt, so wussten sie, dass Bananen auch gutes Obst sind.
Wann kommt denn der Part, dass du dich mit ihr gestritten hast, so richtig, vor den anderen Leuten?
Am Freitag, wenn ich wieder da bin. Ja, ich weiß es nicht. Bislang ist auch das war auch unangenehm. Zum Beispiel. Hatte ich meine Maske, hatte ich schon in der Hand. So kurz bevor ich in die Praxis gehen wollte. Und dann habe ich so geguckt und dann war, aber normalerweise haben alle Arztpraxen so irgend so ein Schild mit Maske aufziehen.
Ja.
So. Die hatten aber so einen Zettel, und jetzt muss ich natürlich zugeben, dass ich den Zettel nicht komplett gelesen habe, aber da war auch zu viel Text auf diesem Zettel und ich habe nur so gelesen, ja. Rücksichtnahme, blablabla, ich weiß es nicht mehr, was da stand. Auf jeden Fall war da nirgendwo ein Symbol mit Maske oder so. Dann habe ich noch gedacht, so, komisch, wahrscheinlich muss man bei denen in der Praxis keine Maske anziehen. Bin ganz selbstbewusst dann ohne Maske da rein, woraufhin die mich alle schon angeguckt haben. Dann waren wir in der Einzelkabine da, nicht Kabine, in dem Einzelzimmer, wo trainiert wird. Und dann meinte sie übrigens, hier ist Maskenpflicht, bis wir in den Zimmern sind. Nicht so, hä, aber da steht nichts an der Tür. Und dann meinte sie so, doch, doch. Und ich so, nee, ich habe ja extra noch hingeguckt. Und jedenfalls, als ich dann rausgegangen bin, habe ich natürlich die Tür der Praxis zugemacht und nochmal mir diesen Zettel durchgelesen. Und da stand natürlich drauf, bitte tragen Sie eine Maske.
Oh, oh.
Aber es stand halt in so einem Fließtext. Und ich habe mir gedacht so, ey, warum können die nicht einfach ein Schild hinhängen?
Aber wieso hast du denn, also warum stand das für dich zur Debatte, ob du die Maske aufziehst oder nicht? Oder dass du es nur dann machst, wenn du einen Zettel findest, auf dem es explizit draufsteht.
Gut, dass du die Frage stellst, die wollte ich nämlich genau auch stellen. Ja,
wieso sollte ich sie denn tragen, wenn ich sie nicht tragen muss?
In geschlossenen Räumen trägt man die doch immer, oder? Wenn man irgendwo reingeht?
Also ja. Ich hätte gesagt, ja. Weil du verstanden hast, wozu sie gut ist. Und sich das halt auch nicht ändert, ob da nun ein Schild steht oder nicht.
Ja, ich trage sie nur, wenn ich es muss. Ja, wie? Trägst du sie freiwillig oder was, wenn du sie nicht tragen musst?
Wenn ich irgendwo hingehe, wo andere Leute sind, ja, definitiv.
Ja, aber da war ja, also das ist ja, also ja, was soll ich sagen? Ich hatte mich ja gewundert und irgendwie, ich musste ja dann, nee, okay, es gab noch eine Komponente, die mitgezählt hat. Ich dachte mir, es ist ja wichtig, dass die mein Gesicht sehen kann, damit die wissen, wer ich bin.
Das leuchtet ein.
Ja, weil ich war ja schon mal da.
Und die erinnern sich dann an dich?
Da gehe ich doch vorhin aus.
Okay.
Aber du hast doch einen Termin, der wird doch über, also da steht doch für die dein Name drin.
Ja, es ist nicht rational, Geo. Kannst du einfach mal dein rationales Gehirn ausschalten? Für mich ist es manchmal einfach komisch, dass man Menschen nicht mehr erkennt. Ich denke immer, man muss sich einmal so kurz zu erkennen geben. Ich fand es auch ganz irritierend, dass die ganze Zeit die Maske auf hatte und ich bis heute nicht weiß, wie die aussieht. Das ist für mich komisch, mit Menschen zu interagieren, von denen du überhaupt nicht weißt. Das ist wie Twitter. Die könnten irgendwie anonyme Leute sein, die irgendeinen Quatsch schreiben. Ich muss doch mal einmal wenigstens mich zu erkennen gegeben haben, dass die wissen, wer ich bin.
Habt ihr eigentlich unterschiedliche Masken zu unterschiedlichen Anlässen?
Nee.
Was?
Also, ich sag mal, zum Arzt, dann nimmt man vielleicht diese Arztmaske, diese weiße. Und in den Supermarkt, dann nimmt man eher was anderes.
Nein, wer macht denn sowas?
Aber Moment, was denn für anderes?
Naja, vom Aussehen, sagte ich jetzt mal so.
Ich finde es eher fragwürdig. Ich sehe in letzter Zeit ganz viele Leute, die Masken haben mit so Mustern oder irgendwelchen. Habe ich einen gesehen mit einer Star Wars Maske. So, was? Darth Vader? Nein, nicht so eine Maske, sondern so eine. So. Und dann habe ich mir halt nur gedacht, Ja, als ob der die heute Abend in die Waschmaschine wirft. Kann mir keiner erzählen. Das ist, sobald da so ein Motiv ist, was es irgendwie persönlicher macht und du so eine gewisse Verbindung mit dieser Maske dadurch aufbaust, ist doch klar, dass du die mehrmals trägst.
Ist halt die Frage, wie viele der davon hat, weil man kann ja von Masken auch durchaus 5 Stück oder 10 Stück aber
nicht
bestellen.
Aber nicht von der teuren Star Wars Maske.
Ich habe keine Ahnung, wie teuer die sind. Wir haben so welche, das sind so schwarze Dinger, da ist so eine kleine Ameise drauf und von der haben wir, glaube ich, einen 5er-Pack gehabt.
Aha.
Erwischt. Nicht, dass ich die Ameise jetzt besonders toll finde, aber vielleicht jetzt eine Ameise drauf ist oder ein Star Wars-Logo, ich mache ja jetzt nicht den Riesenunterschied.
Leute, ihr müsst euch jetzt, ich bin hier nicht dran, ich bin nicht Patient Zero hier. Ich bin nicht der Super-Spreader.
2 Folgen noch.
Ich bin nicht der Super-Spreader. Ich bin fucking nochmal der Super-Saubermacher.
Aber ich habe tatsächlich jetzt unterschiedliche Masken, weil ich habe so 3 und dann überlege ich mir immer, welche Maske ziehe ich jetzt wo an? Also in der einen Maske, durch die eine Maske kommt zum Beispiel mehr Luft, dann gehe ich damit in den Supermarkt. Bei der anderen Maske, die ziehe ich auch so an.
Privat.
Einfach zu Hause vorm Set.
Ja, warum auch nicht?
Und dann, ja, und wie oft wäscht man die eigentlich? Das habe ich bis jetzt immer noch nicht. Muss man die nach jedem Mal waschen? Ja.
Nach jedem Mal tragen, waschen?
Eigentlich schon. Macht niemand. Nein, niemand macht
das. Ja, ihr aber auch nicht, aber oder?
Nee, mache ich auch nicht. Aber die Frage ist halt, also dann würde, das würde ja bedeuten, dass es keinen Unterschied macht, ob du das Ding 2 Minuten im Supermarkt getragen hast oder 8 Stunden lang während deines kompletten Arbeitstages, oder? Wenn man einfach nur sagt, die wird jeden Tag gewaschen. Das würde doch auch keinen Sinn ergeben, oder? Sehe ich, habe ich da einen Denkfehler drin.
Moment, du meinst, ob man sie 2 Minuten oder 8 Stunden trägt, macht keinen Unterschied?
Naja, wenn man sagt, sie wird nach jedem Tragen gewaschen und ein Tragen sowohl 30 Sekunden sein kann, als auch 10 Stunden.
Gute Frage.
Das würde doch nicht viel Sinn ergeben zu sagen, wir behandeln das immer gleich.
Aber vor allen Dingen geht es um die, um welche Seite der Maske geht es? Geht es darum, was ich von innen an die Maske mache oder was von außen an die Maske kommt?
Ich habe die immer so verstanden, dass sie in erster Linie dem dienen soll, dass du nicht die Bazillenschleuder bist.
Also von
oder?
Außen, weil man das von den anderen möglicherweise abkriegt, oder?
Genau umgekehrt, habe ich gedacht.
Nee,
ich habe gedacht, das ist damit, dass du deine Bakterien nicht durch die Gegend schießt.
Ich rede jetzt vom Waschen. Hä? Ich wasche die ja deshalb, weil außen an der Maske Bakterien von anderen dran sein könnten, oder?
Und drinnen von dir.
Okay, das kommt auf noch dazu, aber wichtiger ist auch, weil die habe ich ja die Bakterien von mir. Die brauche ich, eigentlich nicht abwaschen, nach meiner Logik.
Das weiß ich nicht, aber
eher. Aber ich möchte ja fremde Bakterien nicht auch noch haben, die müsste ich ja wegwaschen.
Sonst müsstest du ja nach jedem Husten auch deine eigene Maske wechseln, wenn es dir um deine ging.
Aber das ist ja, also ich meine, kennt ihr noch die Regel, dass man, früher hieß es, dass man nach jeder Mahlzeit sich die Zähne putzen soll? Ich meine, macht ja auch keiner, oder? Also ihr macht es doch auch so wie ich einmal die Woche.
Wenn überhaupt.
Ja, genau. Höchstens halt.
Immer samstags vorm Ausgehen.
Ja.
Ja.
Ich bin lange nicht mehr ausgegangen.
Immer samstags vorm Ausgehen putze ich mir einmal die Zähne. Ja, ach, keine Ahnung. Wer weiß das
Leute,
schon?
Ich muss was sagen.
Was?
Ich habe ja mit mehreren, ich spreche ja mit viel mit Hörern. Und
ja, klar. Du bist ein Mann des Volkes.
So. Unterwegs. Ja. Ich werde ja des Öfteren angesprochen auf unseren Podcasts.
Klar. Aus deiner Familie meinst du, die du alle damit bedrängst, dass sie bitte den Podcast hören sollen?
Nicht nur.
Auch angeheirateter Teil der Familie.
Nicht nur. Und da wurde mir des Öfteren gesagt, dass das ganz schön unfair manchmal hier abläuft und dass sie schon das Gefühl haben, dass ich mich öfter zur Wehr setzen soll. Mhm. Jetzt wollte ich mit euch mal besprechen.
Halten die dich alle für behindert?
Mag sein.
Also mir kommt das manchmal so vor, wenn ich so diese Verteidigungshaltung, die manche Leute so einnehmen, mitbekomme, dass ich mich frage, warum macht man das? Außer wenn man glaubt, dass jemand irgendwie das totale Opfer ist, der sich geistig nicht in der Lage ist, irgendwie selber zu wehren, dass man ihm das sagen muss.
So aber als genau das wollte sich Jochen ja gerade darstellen, so habe ich das verstanden.
Und das wundert mich halt immer, weil das, ich finde, das ist viel, viel schlimmer als alles, was in der Interaktion mit irgendwem anderen sonst passieren könnte.
Aber jetzt
wenn man
lass ihn
also
mal
auf diese Art und Weise von anderen bevormundet wird.
Lass ihn das mal bitte zu Ende bringen jetzt, worauf das hinausläuft.
Ja, richtig. Also es geht jetzt, ich möchte euch gerne eine Geschichte erzählen jetzt. Mhm. Und ich möchte, dass ihr mich dabei unterstützt, dass das eine geile Geschichte ist. Und ich möchte jetzt nicht hören.
Okay, aber wie wäre es denn einfach, wenn es eine geile Geschichte wäre?
Ich glaube, das ist eine richtig geile Geschichte.
Siehst du, Jochen, und das ist genau das Problem. Weißt du, Du baust jetzt eine Erwartungshaltung auf, die du leider in 86 Folgen jetzt noch nicht so oft. Also,
das waren jetzt die Folge ist ja noch nicht zu Ende. Wir hatten diese Folge noch keine Geschichte.
Okay, also ich bin total gespannt, wo die, also was wenn, jetzt kommt.
Also selbst wenn es, also sagen wir es mal so, es kann eine coole Geschichte werden.
Wenn?
Aber die also pass auf, ich bin gefragt worden, habt ihr bestimmt heute auf Twitter gelesen, ne, ob ich mit einem Krabbenfischer auf der Nordsee Lust habe, 7 Stunden Krabben zu fischen. Es ist noch nicht das Ende der Geschichte.
Ein Glück.
Also erstmal, das ist ja schon mal geil. Ne? Du fährst dann mit so einem
ja?
Boot raus. Und ich hatte am Anfang immer gedacht, ey geil, ja, so auf so einem Krabbenkutter ist bestimmt cool. Gehst unter Deck, trinkst Kaffee. Dann stellte sich heraus, nee, das ist ein Ruder, also es ist ein Boot mit einem Außenborder und da sind nur 2 Leute drauf. Und einer bist du, also ich, und einer ist der Fischer. Das heißt, du hängst dann 6 oder 8 Stunden mit jemandem, den du nicht kennst. Ein Norddeutscher, der vielleicht gar nicht so lustig ist, wie ich halt. Du weißt nicht, wo du hinpinkeln musst. Und dann musst du körperlich schwere Arbeit und weißt auch gar nicht mehr, ob du zurückkommst. Also jetzt ist die große Frage, macht man sowas, weil das total nach Abenteuer aussieht? Oder würdet ihr sagen, lass bloß die Finger weg? Alle sagen, geil, geil. Alle, denen ich die Geschichte erzählt habe, sagen, boah, wie geil ist das? Romantisch Krabbenfischen auf der Nordsee mit einem Fischer mit Bart. Würden die das
alle wirklich machen?
Ich möchte erst mal wissen, du hast gesagt, der hat dich gefragt. Wie ist denn das überhaupt zustande gekommen?
Also, vor allem, was hat das mit der Einleitung zu tun?
Geile Geschichte, meinst du?
Oder? Nee, du hast ja die Einleitung gebracht, dass du dich wehren sollst und erzählst dann einfach eine, also, dass dich jemand fragt, ob du Krabbenfisch, ich verstehe den
Kontext. Nee, er meinte, dass wir ihm jetzt unterstützen sollen, dass das also, eine geile Geschichte
ist. Genau, also so ungefähr kann man das ausdrücken. Den Typen kenne ich nicht selber, sondern das ist ein Onkel von jemandem, den ich kenne. Möglicherweise weiß der, also der Onkel ist der Fischer, möglicherweise weiß der Onkel noch gar nicht, dass ich komme.
Ich denke, der hat dich gefragt.
Nee, der nicht, was ist vom Onkel, der ist der Neffe?
Ja.
Der Neffe hat mich gefragt.
Der Schwippschwager.
Und hat gesagt, ich habe einen Neffe Onkel. Der
hat dich gefragt, ohne meinen Onkel zu fragen, ob du mit seinem Onkel 8 Stunden auf dem Krabbenruderboot verbringen willst. Ja,
also er hat gesagt, ich habe einen Onkel, der ist Krabbenfischer, der nimmt dich mit. So.
Aber ich denke, er hat ihn noch nicht gefragt.
Das weiß ich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass er mich gefragt hat.
Okay, vielleicht weiß der einfach, dass der Onkel gerne mal Leute mitnimmt und hat es einfach genau, mal so angeboten.
Genau, genau. Also ich kenne den, kenn den Onkel nicht. Der Krabbenfischer hat mich persönlich nicht befragt.
Okay. Also du wirst vermittelt sozusagen.
Genau. Und ich habe jetzt ein bisschen Angst. Also ich stehe jetzt vor der Wahl. Werde ich jetzt gerade richtig verarscht, weil dieser Fischer einfach nur einen Hiwi braucht, der seine Krabben rausholt und irgendeinen Ochse, der anpackt.
Aber nochmal ganz kurz.
So ein Lakai.
Kannst du mal ganz kurz erklären, ich meine, das ist ja nicht das Erste, du kommst ja nicht einfach auf so, darauf, wie seid ihr denn überhaupt darauf gekommen? Also das muss doch irgendeine Herleitung geben.
Na, der hat einen Onkel, der ist Krabbenfischer.
Ja, und da geht er einfach zu wildfremden Menschen und sagt sie, ey, entschuldigen Sie, darf ich Sie fragen, ob Sie mit meinem Onkel Krabben fischen wollen?
Na, ich denke, der denkt so, ey, das ist doch eine super Geschichte für jemanden, der nicht aus dem Norden kommt, wie mich, als gebürtiger Rheinländer.
Wie hast du den denn kennengelernt?
Der ist Koch.
Das war der, mit dem du auf deinem Stream da gekocht hast. Genau,
so. Der hat gesagt, ich habe auch einen Onkel, der ist Krabbenfischer, der fährst mal mit dem raus. Und ich habe das Gefühl...
Was war deine unmittelbare Reaktion auf dieses Angebot?
Gesagt habe ich, geil. Zehntelsekunde später geratterte es in mir. Und dann habe ich erstmal gedacht, wie lange fährt man denn da? Ja, erstmal um 6 Uhr geht es dann raus mit dem Niedrigwasser. Und dann so 6 bis 8 Stunden bei Eiseskälte und dann geht's wieder rein.
Also ich sag mal so, Jochen, ich bin in der wirklich sehr günstigen Situation zu sagen, dass ich nur davon profitiere, egal was passiert. Wenn entweder du ertrinkst, gute Story, du kommst zurück, hast viel erlebt, gute Story, es war richtig scheiße, sensationelle Story. Also von mir gibt's nur Daumen nach oben, es gibt gar keinen Grund für mich, dir davon abzuraten.
Da muss ich es machen, glaube ich. Ich habe aber Schiss, ganz ehrlich, wenn man das Land nicht mehr sieht und man ist alleine mit einem Krabbenfischer draußen.
Stell dir mal vor, der fällt rüber und du bist plötzlich alleine auf diesem Krabbenkutter auf hoher See.
Das male ich mir auch gerade aus.
Was machst du denn dann?
Wenn ich mich ungeschickt an Bord bewege, gerade pinkeln gehe, drehe mich um und hau den von Bord aus Versehen. Ja. Wenn es noch dunkel ist.
Und weißt du was, du kommst zurück und hast so 300 Krabben gegessen.
Wir sind ja nicht bei Deadliest Catch, ne? Also wo die Krabbenfischer da in der Beringsee unterwegs sind. Okay, aber allgemein ist das ja schon ein sehr gefährlicher Beruf, grundsätzlich, wie vermutlich jede Art von Seefahren.
Krieg ich eine Schwimmweste?
In so einer kleinen Nussschale, du hast keine Erfahrung mit irgendwas und sollst mal direkt irgendwie 6, 7 oder 8 Stunden einsteigen als Aushilfsarbeiter auf dem Krabbenruderboot.
Also vielleicht, ich kann mir ja vorstellen, dass ich gar nicht der Aushilfsarbeiter bin, sondern dass es...
Vielleicht sind wir zwei.
Vielleicht
welche Rolle hast du dann, glaubst du? Der Kapitän?
Der Tourist. Ich setze mich hinten hin mit meiner dicken Schwimmweste, mit einem warmen Kaffee in der Hand.
Hat irgendwas gesagt? Und, also, dass du dabei halt hilfst? Also, wie hat er dir diese Rolle verkauft?
Du kriegst einen Platz im Boot, mehr weiß ich nicht. Und deshalb mache ich mir ja die ganze Zeit Gedanken. Ich habe das auch online nicht rausfinden können. Und es gibt angeblich auch nur 5 von diesen Booten in ganz...
Hast du die mal abgecheckt, was das für eine Art Boot ist?
Nee.
Weiß gar nichts.
Es hat aber einen Motor.
Ja gut, das kann ein Schlauchboot, hat auch einen Motor, also das sagt gar nichts.
Und es ist halt so gut, dass du das gerade so verkaufst, als wäre das ein richtiges Feature, das einen jetzt zu Ja oder Nein überreden sollte. Die einzige Alternative ist, dass es ein Segel- oder ein Ruderboot ist. Und dass das unwahrscheinlich ist, also nehme ich zumindest mal an, dass du mit einem Ruderboot da irgendwo aufs Meer rausfährst.
Aber auf die Frage, sieht man denn die Küste noch, sagt man mir meistens ja. Also das ist schon mal nicht schlecht.
Okay, so, dann nehme ich das zurück, dann hätte es doch ein Ruderboot sein können.
So weit draußen scheint man nicht zu sein.
Okay, das erstickt ein paar meiner Sicherheitsbedenken ein wenig. Wenn du zumindest so nah an der Küste bist, dass du die sehen kannst, dann...
Ich stelle mir nur gerade so den Moment vor. Ich komme dahin, dick eingepackt mit meiner Schwimmweste, kann mich kaum bewegen. Dann steht da vor mir so ein Typen, den ich nicht kenne. Oh, rein jetzt! Den du, vielleicht findest du den auch scheiße, weil der irgendwie so ein eiskalter Norddeutscher, der nicht spricht, ist und einfach nur so ein Fischer, der so ein Hiwi braucht. Und dann setze ich mich da rein und dann, oder ich muss das Boot möglicherweise noch abstoßen.
Ich glaube, das wird eine sensationelle Erfahrung. Ich würde dir dazu raten, weil man muss auch mal so sagen, Jochen, du bist in einem Alter, wo die ganz großen Events vielleicht auch nicht mehr kommen. das muss man auch einfach mal sagen. Und das ist vielleicht echt nochmal die Chance, sich auch nochmal jung zu fühlen und auch nochmal was zu erleben.
Ich habe eine Idee. Wenn ich das mache und tatsächlich Krabben hole, du pulst mir die.
Ich mach was?
Du pulst mir die dann.
Ich pool die?
Krabben poolen.
Hab ich noch nie gemacht, aber ja. So, also.
Weißt du, was das ist?
Ja, wahrscheinlich irgendwie diesen Chitinpanzer.
Den Mantel.
Den Mantel der Krabbe
genau.
Wegkratzen.
Es ist nicht so einfach.
Wie ist denn das überhaupt? Hast du da überhaupt kein schlechtes Gewissen so rein so von
Tiere? Überhaupt nicht.
Das ist nicht eine
von Krabben gibt es, glaube ich, genug.
Gut, dann können wir sie ja.
Ja, überhaupt kein schlechtes Gewissen. Und das ist die nächste Frage. Wenn du Krabben hast, dann muss der ja auch an diesem Bord, muss der auch einen heißen Dampfkessel haben.
Wieso?
Die müssen sofort gekocht werden, dann werden die ja schlecht sonst.
Ist das so?
Werden sie das?
Ja, die werden eigentlich in den großen Krabbenkuttern immer sofort in heißes Wasser gepackt, damit die abgekocht werden, weil die halten sich nicht lange.
Aber denkst du nicht, dass der einfach irgendwie einen Behälter mit Eis hat und dann die Dinger so lange auf Eis lagert? Weil ich versuche mir das gerade vorzustellen, wie in dem Boot, wo 2 Personen reinpassen, noch eine Kochanlage für Krabben drin ist.
Ich
google
das jetzt, Leute. Ich gucke jetzt nach Krabbenfischen.
Da findest du immer nur Kutter. Diese Doppelruderboote, die sind sehr selten. Vielleicht
wie heißt der Ort, wo du das denn machen willst?
Das ist bei Husum.
Husum. Krabbenkutter in Husum. Krabbentourismus.
Also ich würde es definitiv nicht machen, was aber bedeutet, mach das doch. Mit Etiennes Logik.
Ja,
ne? Ich habe ja nichts dadurch zu verlieren, wenn du das machst. Von daher, ja, mach das.
Ja, okay. Hier, so ein Ding ist das, guck mal.
Nee, eben nicht.
Wie eben nicht?
Das sind die Krabbenkutter, die großen.
Ja, aber...
Ich rede von einem...
Woher willst du das denn so genau wissen?
Weil ich extra danach gefragt habe.
Du hast gefragt, wie groß ist denn der Krabbenkutter?
Wie viel sind wir denn an Bord? Ja, du und mein Onkel. So wie jetzt. Zu zweit auf dem Kutter? Nee, nix Kutter. Ruderboot mit Motor. Ihr kennt ja ein Ruderboot.
Ja, aber dann ist das ja so eine ganz romantische Geschichte, so, genau. Dass ihr da irgendwie 10 Meter rausfahrt, jeder fängt eine Krabbe und wieder zurück oder so.
Ja.
Das ist ja nicht Krabbenfischen dann im großen Stil,
ich
wenn
glaube,
das kein
das
Kutter
ist.
Ist.
Ich glaube,
macht er das denn beruflich?
Wie jetzt? Ich hoffe doch.
Was gibt es denn an der Frage nicht zu verstehen? Macht er das beruflich? Wie meinst du das jetzt, Georg? Also...
Was ist das? Wie verstehe ich mich?
Ganz ehrlich, diese Frage habe ich mir noch gar nicht gestellt. Ich gehe immer davon aus, natürlich musst du das beruflich machen, sonst würde er das nicht machen.
Also.
Aber klar, vielleicht ist der eigentlich Maler und macht nur am Wochenende mal eine Krabbentour mit Idiotentouristen.
Ich denke, es ist im Sinne aller unserer
Pornies, das zu machen.
Das zu machen. Das ist einfach auch mal einer One for the Team. Das ist auch deine Chance, wirklich, Jochen, auf eine richtig geile Story. Mhm. Das ist wirklich mal, neben der Baumarktgeschichte finde ich für mich endlich mal wieder was, wo du glänzen kannst.
Ja, okay, ich mache es. Hiermit ist es beschlossen.
Ja, geil.
Aber du hast bitte eine Schwimmweste, eine Rettungsweste an und sonst irgendwas, was dich da in Sicherheit bringt.
Ich nehme eine Schwimmweste mit und ein Foto von euch beiden. Falls ich abschaufe, das ist das Letzte, was ich denke.
Sehr gut.
Ja.
Und Signalpistole und all so ein Zeug.
Ja.
Hier, ich habe ja vorhin gesagt, Schwimmen ist so ein, wir wollten auch mal schwimmen gehen.
Wir beide?
Ja, du hast gesagt, du warst eine Zeit lang, ich glaube so eine Woche lang bist du jeden Morgen schwimmen gegangen.
Ach so, ja.
Hast du schon vergessen oder
ja, was? Ja, ich habe das, ich mache es nicht mehr.
Ja, ich weiß, es ging genau eine Woche. Aber ich mache.
Dann kam Corona.
Genau, und dann kam Corona.
Und dann war alles zu.
Und ich überlege halt, ob ich auch jetzt regelmäßig schwimmen gehe. Es ist halt so nervig mit Schwimmen. Also es ist, ich schwimme ja total gerne und ich bin auch ein überragender Schwimmer, muss man ja wirklich sagen. Und das Problem ist aber, es ist so aufwendig.
Aufwendig.
Ja, also
dahin fahren, umziehen,
schwimmen, nass, trocknen, zurückfahren.
Ja, aber die Physiotherapeutin, die wäre glücklich, wenn du das machen würdest, glaube ich. Die wird sagen, das ist das Beste für den
Rücken. Wenn man richtig schwimmt, hat sie gesagt. Ja, also wenn du wirklich den Kopf auch unter Wasser machst beim Brust- und Kraulschwimmen.
Okay.
Und wenn du die ganze Zeit den Kopf oben hältst, ist es genau das Gegenteil.
Oh, okay.
Aber ist ja kein Problem, weil ich bin, ja, wie gesagt.
Du bist guter Schwimmer, ja?
Guter Schwimmer.
Ja, wir können gerne schwimmen.
Sollen wir es nochmal angehen? Ansonsten bin ich momentan auf der Suche, habe ich ja auch schon, glaube ich, mal gesagt, auf der Suche nach einem Tennisverein. Okay. Ich habe jetzt nämlich alles. Ich habe mir sogar schon Tennishallenschuhe gekauft. Ich habe einen Tennisschläger, ich habe Tennisbälle.
Aber das ist schon länger her, ne? Warst du noch nicht Tennis spielen seitdem?
Nee, das ist genau das Problem. Ich habe das gesamte Equipment und ich habe jetzt, hier gibt es in Hamburg den ETV und ich wollte da einen Tennisverein und dann habe ich die angeschrieben und dann sagt der ja, ab Oktober sind die Plätze von 9 Uhr morgens bis 22 Uhr abends bis April oder bis März ausgebucht. Also von 9 Uhr morgens bis 22 Uhr abends.
Also immer.
Also eigentlich immer. Du kannst morgens um 8 Tennis spielen oder abends um 11.
Oh, war ja. Wer spielt denn so oft Tennis? Also ich meine.
Naja, es gibt halt nur dann in dem, glaube ich, so drei Hallenplätze und die sind dann halt komplett ausgebucht.
Aber
und
die nehmen noch weiter Mitglieder auf, oder?
Ja, was? Genau. Und da habe ich jetzt natürlich
alle nicht spielen können.
Genau, und deshalb habe ich mich jetzt natürlich noch nicht angemeldet, weil ich bin ja nicht doof.
Aber jetzt hast du das teure Equipment, was machst du denn jetzt?
Das ist eben genau die Frage. Ich wollte einfach mal hier vielleicht den Rundruf, die Möglichkeit im Podcast nutzen und sagen, ist denn da vielleicht draußen vielleicht eine reiche Millionärsgattin mit privatem Tennisplatz, die interessiert wäre an Tennistrainerstunden.
Aber vielleicht sollte daneben Schwimmbad sein. Also, dass man
mit direkt, Schwimmbad.
Ne, so ein direkter Einsteiger.
Irgendwie, aber so hier in Blankenese, meinst du nicht, dass es da so das ein oder andere Herrenhaus mit einem...
Ja.
Mit einem,
ja, oder in Alsternähe direkt, auch wäre auch gut. Also Schwimmplatz, Tennisplatz, Grill. So, und so eine Liege.
Ja, also vielleicht hat, nee, aber jetzt mal im Ernst, vielleicht hat wirklich jemand einen Tipp oder so. Das ist echt im Winter wirklich, ich bin ja auch bereit, also ich wäre ja auch bereit dafür, Geld zu zahlen. Es ist nicht so, dass ich das, ich habe dann.
Aber besser wäre es ohne, ne?
Nee, ich habe ja dann sogar dem Typen geschrieben, habe gemeint, sag mal, ist das auch, also ist das nur für Nicht-Mitglieder oder auch für Mitglieder? Und meinte, nee, ausgebucht auch für Mitglieder. Wo ich mir denke, aber was ist denn, wenn du jetzt Tennis spielen willst einfach? Das kann doch nicht sein, dass wir.
Das kann doch nicht sein, wir leben doch in einem freien Land! Das ist das Zverev-Boom.
Ich muss doch Tennis spielen können, wenn ich will.
Ja, absolut. Wenn du sagst, ich möchte Tennis spielen, dann muss auf alle Fälle irgendwo ein Platz freigemacht werden.
Vor allem, dass die Leute das so lange im Voraus ausbuchen können, ist doch irgendwie auch beknackt, oder nicht?
Ja, ich finde das alles sehr fragwürdig. Ganz ehrlich, es kann doch nicht sein, in einer Großstadt wie Hamburg, dass du einfach nicht...
Jetzt seid ihr endlich auch mal einer Geschichte auf der Spur.
Und wie gesagt, Geld spielt keine Rolle bei der Geschichte. Ja, also nee, es gibt so einen Verein, habe ich gefunden, das ist irgend so ein richtiger teurer exklusiver Tennisclub mit direkt da, wo die ganzen Botschaften sind, an der Alster oder so. Da kostet es dann irgendwie schon 3000 Euro Aufnahmegebühr oder so. So einen Quatsch mache ich natürlich nicht mit.
Wenn man jetzt die Aufnahmegebühr zahlt, dann kann man da auch immer, dann hat man das Recht, da reinzugehen und sich einfach zu den anderen zu setzen, so. Oder?
Ja, im Prinzip schon. Du kaufst dich auch ein Stück weit in eine Gesellschaft ein damit.
Aber wäre das nicht eine Geschichte für uns, wo wir sagen, okay, das investieren wir und dann berichtest du mal vom Adel?
Ja, aber mir geht es da ums Prinzip. Ich zahle nicht 3000 Euro, um irgendeinem Clubmitglied zu sein. Mach ich nicht. Also das ist unabhängig, also auch, ich sehe, worauf du hinaus willst, das wäre vielleicht eine lustige Geschichte. Aber ich habe
diese teure, lustige Geschichte.
Das stimmt. Ich habe dann im Zuge meiner meiner Recherche habe ich, man muss es vielleicht für Leute sagen, die nicht aus Hamburg kommen. Hamburg hat ja, glaube ich, die meisten Millionäre Deutschlands. Mm-mm. Stimmt nicht?
Meerbusch meine ich. Im Kreis Neuss. Nördlich von Düsseldorf.
Ja, dann vielleicht auf Dings gemessen, auf Einwohnerzahl prozentual. Aber
okay, kann sein, ja.
Die totale Anzahl ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass es sehr viele wohlhabende Menschen gibt in Hamburg. Und gerade so um die Alster herum ist ja so ein bisschen, sage ich mal, der Treffpunkt für nicht nur, nicht ausschließlich, aber da sind schon die Wohlbetuchten auch gerne unterwegs. Kann man schon so sagen. Aha. Und da habe ich etwas gefunden im Zuge meiner Recherche nach einem Tennisverein, beziehungsweise nachdem ich diesen Tennisverein gefunden habe. Und zwar nennt sich das, wie hieß das denn? Das war so ein exklusiver Gentleman's Club.
Ein Gentleman's Club? Ja.
Habt ihr sowas schon mal gehört?
Ist das so eine so eine Verbindungsclub, nee, wo man sich dann prügeln muss und mit Säbeln losgeht?
Nee, das ist ja einfach nur so eine...
Aber bist du ein Gentleman? Würdest du dich selber, wenn du dich vorstellst, würdest du sagen, alles klar, ich passe hier gut rein, ich bin ein Gentleman?
Ja, ich finde jetzt natürlich wie immer...
Gentleman's Club klingt für mich nach Stripclub oder so.
Das war also,
was ist der Inhalt dieses Clubs? Was macht man da?
Ich glaube, das sind nur Typen.
Das war so ein ganz exklusiver Anglo, das ist es, glaube ich, der Anglo-German Club. Das war's. Ja, okay, also ich lese mal kurz vor, über den bin ich gestolpert. Der Anglo-German Club e.V. ist ein unpolitischer Club, der ausschließlich der Förderung internationaler und insbesondere der deutsch-britischen Beziehung zum Nutzen der Allgemeinheit dient. Eigene Veranstaltungen bieten einen Rahmen für Kontakte und den Austausch von Meinungen und Informationen. Der Club unterstützt Institutionen wie die englische Kirche, die British Fair Hamburg. Außerdem werden Stipendien sowohl an deutsche Studenten zum Studium in England als auch an britische Studenten. So. Und da kannst du dann auf der Club gehen oder das Haus und da kannst du dir dann so Bilder angucken. Und ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, da gibt es auch ein Restaurant. Hier. Mitgliedern und Gästen stehen heute in dem Haus an Räumlichkeiten zur Verfügung. Eine große Lounge mit Kamin und weitem Blick auf die Alster. Ein geräumiges Kaminzimmer im Erdgeschoss mit einem halben Dutzend Sitzecken. Eine Bar auf jeder Etage. Oh. Das weitläufige Restaurant mit 60 Plätzen, ebenfalls mit Blick auf die Alster. Und zwei große Veranstaltungsräume im Obergeschoss, die sich durch bewegliche Trennwände aufteilen lassen.
Aber da ist kein Tennisplatz, oder?
Ja, aber was ist da? Was ist da?
Ein Golfplatz auch nicht.
Guck mal hier, die Menschen ist die Kategorie. Die Frage, welche prominenten Gäste schon alle im Club gesichtet wurden, pflegte der langjährige Präsident Heinrich von Behrenberg-Goßler listig mit der Gegenfrage zu parieren, welche nicht. Clever.
Also dann passt du doch da rein.
Der Anglo-German Club ist ein Ort der Begegnung für Menschen, die etwas bewegen und deren Meinung etwas gilt.
Ja, da muss ich doch mal, also. Aha.
Und
deren Meinung etwas gilt.
Und dieser Rolle wurde er in über 50 Jahren seines Bestehens mehr als gerecht. Die Liste der Gastredner liest sich jedenfalls wie ein Who is Who der internationalen Wirtschaft, Politik und Kultur. Sie umfasst Diplomaten und Manager, ebenso wie Journalisten und Unternehmer, Theaterintendanten und Mediziner, genauso wie Anwälte, Bankiers, kirchliche Würdenträger und Let's Player.
Geile Kombi. Kirchliche Würdenträger und Let's Player.
Und Gildenführer und von World of Warcraft. Dazu regelmäßig die britischen Botschafter sowie Chairman von Lloyd's of London und der Baltic Exchange. bla 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 bla. Der Anglo-German Club hatte rund 1000 Mitglieder, darunter 70 Junioren. Er ist ein Club, der Herren und Damen offen steht und wo Gäste gern gesehen sind. Ein Club mit festen Regeln und Umgangsform, verwurzelt in der Tradition
haben
der
wir, englischen haben wir,
Clubs
haben wir.
Überall auf der Welt. Oder wie ein ehemaliger Hamburger Bürgermeister einmal formulierte, die letzte britische Kolonie auf dem Kontinent. Leute.
Aber wird er nicht bald abgerissen, jetzt wenn das...
Leute, wir müssen da rein.
Wenn der
das klingt nach irgendwas mit 150.000 Euro Aufnahmegebühr.
Es klingt vor allen Dingen nach da, wo du sein musst. Das ist so Illuminatentreffen oder so. Das ist, wo der... Ganz ehrlich, Leute, das ist... wo alles stattfindet. Wir müssen in diesen Club rein.
Okay.
Das wollte ich nämlich nur als Vorschlag, weil du hast gesagt, in diesen teuren Tennisclub. Aber das ist ja Pipifax. Ich gehe als Gentleman
wie ist
in
das
den
so?
Anglo-German
Club. Mit welchem Auto fährst du davor?
Wo hast du die Infos her? Was steht denn da zu den Aufnahmebedingungen?
Ja, das ist die Frage. Ich habe, warte mal. Gastfreundschaft, diskrete für königliche, ein guter Ort für königliches Vergnügen.
Gar nichts vermutlich.
Ich würde sagen, es ist eine Empfehlung, also man wird empfohlen, oder? Also du müsstest jemanden haben wahrscheinlich, der dich empfiehlt.
Vielleicht haben wir ja einen Zuhörer, der ganz heimlich ab und zu im Anglo-German Club abhängt und dann nach Hause sich erstmal eine schöne Folge Porn reinzieht.
Ja, aber die Frage ist halt, sind wir für den nicht so ein bisschen wie der Döner? Also etwas... was man zwar mag, aber was man jetzt nicht unbedingt seinen Freunden erzählt, mit denen man zusammen kocht.
Er muss, also falls jemand da...
Vielleicht sind wir dem peinlich. Oder wir sind für den sowas wie Hentai.
Aber du meinst, der muss uns dann empfehlen oder so.
Ja.
Ja eben, das ist ja das, was ich dann
aber würde bezweifle. Uns jemand empfehlen?
Wir sind so das, was er hört, wo er sich aber eigentlich... im Gegensatz, also in Gegenwart seiner Gentleman-Club-Freunde schämen würde. Ja, wenn er unseren Podcast im Kaminzimmer anmachen würde, dann würde dort die Nase gerümpft von Peter von Bismarck. Oder.
Ja, aber jetzt stell dir doch mal vor, die sitzen da immer vor so einem Lagerfeuer mit so einem teuren Scotch und so richtigen teuren Tweed-Anzügen und so und dann hören die immer zusammen. Jeden Freitagabend hören die neue Folge Podcast ohne richtigen Namen und lachen herzhaft.
Das Freitags hören, weil sie sich das nicht leisten wollen. Den einen Tag vorher zu hören, dafür Geld bezahlen, man möchte ja sparen.
Aber
die sind keine Patrons bei uns.
Wie wäre es denn, wenn wir da einfach mal einen Fuß in die Tür kriegen? Leute, ich glaube, das ist richtig wichtig, dass man, es müssen auch Leute von uns an diese Schalthebel. Versteht ihr, was ich meine?
Ich glaube, man muss da ganz dreist und überzeugend auftreten. Das heißt, man leiht sich irgendwie oder kauft sich ein cooles Auto, fährt davor.
Man kauft sich ein cooles Auto.
Mhm. Ja, braucht man doch wahrscheinlich.
Aber
okay, dann man leiht sich es, wir haben ja kein Geld. Dann leiht man sich ein Auto, fährt davor, steigt aus, schmeißt den Schlüssel zu dem Portier und sagt, hier, fahr das mal um die Ecke und stell mich mal dem Chef vor. Oder man geht einfach selbstverständlich rein.
Das habe ich mich auch schon gefragt. Wenn du so aussiehst.
Das kontrolliert auch keiner, ne? Da geht einfach jeder rein.
Das ist die Frage. Wenn du, glaube ich, es kommt drauf an, wie du wirkst. Ich meine, da stand 1000 Mitglieder, Gäste sind gern willkommen, da ist ja auch ein Restaurant. Mhm. Also so hundertprozentig kann man nicht sagen, dass die jeden dort kennen. Ich glaube, wenn du mit einem gewissen, mit so einer James-Bond-Attitüde da reingehst.
Oder so am Handy so, so telefonieren, ja, Rivers Lightning auf Englisch. Und so, als wenn du
warum mit Prinz. Du gerade so, als würdest du nicht Englisch sprechen?
Als wenn du mit Prinz. Als wenn du mit Prinz Harry redest.
Ja.
Und dann
ja,
einfach.
Harry. Sorry. Ich rede gerade mit Prinz Harry.
Und dann so zum Türsteher so, ich bin Prinz Harry, ich kann jetzt nicht, ich geh mal rein. Ist der Tisch vorbereitet? Also, und dann einfach
aber was
rein.
Wären das denn bitte für Türsteher, wenn man an denen vorbeikäme, indem man so tun würde, als wäre man wichtig?
Naja, aber wer sagt denn, dass es da überhaupt Türsteher gibt?
Meinst du nicht, dass ein Club, der so exklusiv ist, dass er gerade mal 1000 Mitglieder hat, in irgendeiner Art und Weise schaut, wer da reingeht?
Ja,
alleine damit nicht irgendwie
exakt. Ich glaube,
die Obdachlosen im Kaminzimmer pennen?
Ich glaube tatsächlich, dass dieser Club von seiner Aufmachung her, das ist eins von diesen Mega-Häusern an der Alster, was aussieht wie das Weiße Haus oder so, ja. Ich glaube, von der ganzen Aufmachung, von dieser langen Einfahrt und allem drum und dran, ist das schon so pompös, dass das schon reicht. Das ist der Türsteher. Das Haus ist der Türsteher. Versteht ihr? Das Ambiente sieht so aus, dass sich da einfach gar keiner
hintraut. Niemand wird sich da hintrauen.
Ja, aber ist doch so. Wie oft hast du es schon mal einfach versucht, irgendwo da reinzugehen? Nie. Du würdest es dich gar nicht trauen.
Nein, nie.
Dabei sind wir doch Gentlemen.
Da gehören wir hin.
Wir sind doch Gentlemen.
Jungs, jetzt, wo ihr das sagt, finde ich, ihr solltet das ausprobieren. Ihr beide solltet das ausprobieren.
Aber
ich traue euch das zu, dass ihr mietet euch ein Auto, kommt dahin, redet von Prinz Harry und geht rein.
Ich hätte so Bock, das zu machen. Das Problem ist, lasst uns das bitte zu dritt machen. Ich habe mal sowas, was ähnliches. Ich habe einmal mit hier Kollege Daniel Schröckert und Andi Bardet, haben wir gesagt, komm, wir gehen mal an die Hotelbar hier vom, wie heißt dieses Edelhotel an der Alster, wo Dings wohnt.
Das Edelhotel an der Alster, wo Dings
ganz
wohnt.
Berühmte Udo Lindenberg.
Atlantik.
Das Atlantik-Hotel, genau. Und wir haben gedacht, so, weißt du was, wir sind hier seit wie vielen Jahren in Hamburg und mittlerweile sind wir erwachsene Männer, wir gehen da heute mal ins scheiß Atlantik-Hotel, wir rauchen da eine Zigarre oder eine Zigarette, besser gesagt, und wir trinken da einen Whisky an der Bar.
Aber das kannst du doch da machen.
Ja, pass auf, wir gehen da rein, wir gehen ins Atlantik-Hotel. Zum ersten Mal in meinem Leben bin ich in diesem Hotel, zwar um die Weihnachtszeit rum. Unten erstmal spielt ein Mann am Piano, es war so richtig besinnlich.
Udo war es nicht?
Udo war es nicht, aber so ein besinnlich. Mhm. Du kommst da rein, es ist komplett eine Altersklasse, locker ein, zwei Klassen nochmal über, also so, weiß ich nicht, 60 aufwärts. Und wir gehen komplett da so in normaler Montur. Man sieht sofort, wir passen überhaupt nicht rein. Und wir gehen direkt straight an den Tresen. Da arbeiten junge Leute, die uns sofort sehen und sehen, okay, was wollen die Trottel hier? Und dann sagen wir so, ja, ey, wo ist denn hier die Bar? Wie können wir ihnen denn helfen? Ja, wir würden gerne einen Whisky trinken und wo kann man denn hier rauchen? Und dann so, ja, alles klar, dann gehen Sie doch mal da lang und dann links. Und dann haben die uns in so einen Gang geschickt. Dann sind wir so 10 Meter durch so einen Gang. Dann in eine Tür rein und dann war da original ein leerer Raum mit einem Tisch, mit einem Holztisch und auf diesem Holztisch war ein Aschenbecher. und sonst nichts. Noch nicht mal Stühle. Und dann und dann kam ein Kellner, hat uns in diesen Raum auf diesen Tisch jeweils einen Whisky gestellt. Wir haben, glaube ich, über 120 Euro gezahlt. Haben in diesem Raum, in dem niemand außer uns rein war und sonst auch nichts. Nicht mal ein Fenster. Es war ein Tisch, ein Aschenbecher, 3 unfassbar teure Whiskys und dann haben wir da geraucht, den Whisky getrunken und dann standen wir da und dann sind wir wieder gegangen und es war einfach der beschissenste Abend, den wir je hatten.
Ey, und ich glaube, da war eine Kamera und die Typen haben sich so kaputt gelacht über euch. Ich habe schon wieder 3 in den blöden Raum da gesperrt.
Also wirklich, wir haben alle gedacht, dass wir so irgendwie so von irgendeinem älteren Millionär auf seine Yacht eingeladen werden mal, um mal so die Welt zu sehen oder so, keine Ahnung. Und nichts davon ist passiert.
Ja, aber das ist echt bitter.
Sehr enttäuschend, das Leben der Reichen und Wohlhabenden. Wir waren in einer
Raucherkammer.
Wir waren in einer Raucherkammer und haben auch noch richtig viel Geld dafür gezahlt.
Aber den Teil verstehe ich nicht, weil, also ich meine, in Hotels ist es ja üblicherweise so, dass solange du da quasi Kundschaft bist, haben die jetzt nicht notwendigerweise Interesse daran, dich dich zu vergraulen.
Nö, ich glaube, wir haben es nicht gecheckt, dass das einfach Rauchen nur im Raucherzimmer erlaubt ist. Und wir haben dann einfach, und da die uns den Whisky da hingebracht haben.
Ach so, hattet ihr gedacht, das wäre der Raum?
Wir haben gedacht, das ist der.
Und ihr seid nicht zurück zur Bar gegangen?
Es gab, in dem Sinne haben wir keine richtige Bar gesehen. Die haben uns auch nicht gesagt, naja, rauchen könnt ihr da in die Bar.
Wie lange ist denn das her?
So. 2-3 Jahre?
Weil ich gerade überlege, in Sachen Raucherräume und Nichtraucherräume, das ist, glaube ich, noch ein großer Unterschied, wenn das jetzt vor 10 Jahren gewesen wäre oder nicht, wo man vermutlich an vielen Hotelbars noch geraucht hat.
Also ich denke schon, in einem Hotel, wo Udo Lindenberg wohnt, wird es mit Sicherheit irgendwo eine Hotelbar geben, die gemütlich ist, wo man Whisky trinken kann.
Ich weiß nicht. Kann das sein,
Ich kannte mal jemanden in Berlin, wo wir zum Thema, wo komme ich überall rein, bei diesem Club, der hatte von allen. Kennt ihr noch diese Einlassbändchen und diese Einlassschilder, wenn irgendwo, hey, da ist eine Party. Mhm. Und er hatte dutzendweise von diesen Armbändchen und für jede Party immer was Passendes. Der hat
Stempel.
Der hat die gesammelt.
Und ja, du kannst ja einfach bestellen online.
Ja?
Ja klar, kannst du auf Amazon, kannst du einfach so Einlassbändchen.
Also es war in Berlin. Da war zum Beispiel hier eine FDP-Party irgendwie und dann
Du musst halt vorher wissen, welche Farbe und welches Bändchen es da gibt, damit du es.
Nee, der ist dann immer nach Hause gefahren. Ah, wo gehen wir denn jetzt hin? Ah, dann hat er oder hat so 20 Bändchen mitgehabt und sagt, alles klar, da habe ich noch ein Bändchen, dann kommen wir rein. Und der ist halt praktisch nichts anderes getan, als den ganzen Abend auf irgendwelche Partys zu gehen mit irgendwelchen gefakten oder Bändchen, die so ähnlich aussahen. Und das hat er dann auch jeden Tag gemacht. Okay, die Geschichte war jetzt nicht so geil.
Ich bin davon begeistert, dass jemand so viele Bändchen hat, weil die sind ja, also ich kenne die halt nur in der Art und Weise, dass die sehr leicht zu unterscheiden sind. Weil da halt, ne, die haben eine Farbe X und dann steht da halt irgendwie ein Aufdruck oder ein Name oder so drauf. Sprich, wenn du da irgendwas Wichtiges hast als Bändchen, dann guckt man einmal drauf und sieht halt, ob es echt ist oder nicht. Und dann so eine Auswahl zu haben, dass man überall reinkommt, finde ich beeindruckend.
Er hat es wirklich geschafft, auch mit Laberei überall reinzukommen. Und wenn er kein Bändchen hat, ist er trotzdem irgendwie reingekommen.
Ey, wisst ihr noch, früher haben wir, es gab eine Party, auf der wir uns immer getroffen haben, wisst ihr noch? In Düsseldorf, welche das war?
Nee. Wir uns immer getroffen
haben? Ja, es gab eine Party, da waren meine ich auch ihr beide immer.
Ich kenne nur diese After-Work-Party in Dingenskirchen.
Im MK2, nee. Die Medizinerparty an der Düsseldorfer Uni.
Ah ja, die waren immer gut.
Da warst du auch, Georg, da bin ich
mir sicher. Das kann gut sein, wir waren viel an den Düsseldorfer Uni an den Partys.
Ja, und da gab es immer diese Medizinerpartys und da war immer viel los. Das weiß ich noch.
Das waren auch die besten Partys, muss ich sagen.
Das waren gute Partys. Die Mediziner glaubt man gar nicht, aber die feiern am härtesten. Hm. Ich glaube auch, eine gute Freundin von mir ist Ärztin und ich habe das mitverfolgt, weil ich die schon sehr lange kenne, das durch Studium und so weiter. Und ich glaube, die Mediziner, die müssen es irgendwie nicht kompensieren, sondern so ein Gegengewicht darstellen zu dem Druck, den die teilweise auch in ihrem Job haben und im Studium. Und deshalb sind es die Schlimmsten. Die nehmen am meisten Drogen, die machen am meisten gesundheitsschädigende Sachen.
Die kannst du ja wieder korrigieren danach.
Genau, wahrscheinlich, weil die genau die tödlichen Dosen kennen.
Ich kannte jemanden, der hat abends vom Saufabend gekommen, hat sich ins Bett gelegt und sich selbst eine Infusion gelegt. Und dann war der.
Redest du immer in dritter Person von dir?
Und dann war der wieder topfit.
Wie, aber im Moment, eine Infusion?
Ja, so eine Salzlösung. Und mit ganz viel Mineralstoffen und so. Und die macht dich dann wieder schön.
Da gibt es auch so viele Tricks, ne? Ich habe mal gehört, irgendwie was, Zucker auf einen Löffel?
Und das weiß ich nicht.
Und dann noch irgendwas drauf und dann runterschlucken, dann kriegst du keinen Kater oder sowas? Da gibt es auch so Lifehacks für Gegenkater.
Ganz viel Wasser, glaube ich, trinken immer. Am Abend.
Naja, na gut, die Zeiten sind vorbei, ne? Medizinerparty und so.
Schon lange.
Naja.
Sag mal, seid ihr Cybersicherheitsexperten?
Ja.
Das habe ich mir fast gedacht, dass das Jochens nächster Beruf ist, weil wir jetzt in jeder Folge einen neuen Beruf haben. So, passt mal auf, ihr müsst mir so bei so einem Gedankenexperiment helfen. Man kann sich ja immer so ein bisschen überlegen oder ausrechnen, wie lange jemand brauchen würde, um Passwort Brute Force zu hacken, ne?
Was heißt Brute Force?
Ich dachte, ihr seid Cybersicherheitsexperten.
Ja, aber nicht Englisch-Experten.
Naja, Brute Force heißt, dass du im Prinzip alle Kombinationen ausprobierst, die möglich sind.
Okay.
Und ein Teil, den ich dabei schon nicht verstehe, ist, wie genau man das machen möchte, wenn die Menge der Eingaben ja limitiert ist. Also die Menge der Passworteingaben, dass man zum Beispiel nach x falschen Passworteingaben gesperrt wird. Oder dass man nur einmal pro Sekunde ein Passwort eingeben kann oder sowas, was man ja. Ne?
Oder ein Capture kommt und du dann drei Autobahnbrücken anklicken
oder
musst.
Oder sowas, genau. Oder die Autobahnbrücken oder sonst irgendwie was. Aber ignorieren wir das mal. Also je besser die Rechenleistung wird und je besser natürlich dann im Endeffekt auch die Internetgeschwindigkeiten werden, falls man das irgendwie nicht lokal hacken will, was ja Sinn ergibt. Denn sonst müsste man das zu hackende Gerät zu Hause haben. Also die Rechenleistung wird immer stärker, die Leitungen werden immer stärker und es gibt immer mehr Kombinationen, die in einer immer kürzeren Zeit Brute Force gehackt werden könnten oder auch können. Und das bekämpfen wir ja, indem wir lange und komplexe Passwörter haben, ne?
Ja.
Also wenn wir ein Passwort hätten, was zwei Stellen hat, die nur aus Buchstaben bestehen würden, dann wäre das ja in 0, nichts gehackt. Also gerade wenn es nicht case-sensitiv wäre.
Ja,
Wenn das irgendwie 26 oder mit Umlauten 29 mal 29, das hast du ja in 0, nichts durchprobiert.
Ja.
Das heißt, unter anderem deshalb, wobei ich gehört habe, derjenige, der diese Empfehlung rausgegeben hat, hat sie danach bitterböse bereut, haben wir ja so Dinge wie Groß- und Kleinschreibung in den Passwörtern, Ziffern und Sonderzeichen.
Ganz ehrlich, da muss ich mal einhaken. Warum kann man bei manchen Anbietern nicht unter 8 Zeichen eingeben und muss
zwingen, ein möglichst sicheres Passwort auszuwählen?
Aber ist das nicht mein Problem?
Grundsätzlich ja, aber dann könntest du auch sagen, warum muss man überhaupt ein Passwort eingeben?
Ja, wenn du es ganz genau nimmst, ja.
Ja, oder ne, sonst kannst du auch sagen, wir nehmen eine Stelle und dann nimmst du halt nur irgendwie eins oder eine Einzahl.
Letztens hatte ich wieder irgendeine Webseite, da muss man, dann habe ich das eingegeben und dann, nein, da muss eine Zahl drin sein.
Naja,
Zahl, dann muss ein Großbuchstabe sein. Ja. Ja, und dann muss ein Sonderzeichen.
Wollen, dass sie, also der Website-Betreiber, Arbeitszeit aufwenden muss, exakt, weil du Trottel deinen Account
okay, hast. Okay, das ist ein sehr gutes lassen. Argument,
das wollte ich
total grad, überzeugt.
Das wollte ich gerade sagen, jedes Mal, wenn dein Passwort gebreached wird, muss der, kriegt von dir eine E-Mail.
Ja, aber das weiß ich natürlich als Cybersicherheit-Experte, das war
so, okay.
Ja, ist bekannt.
Ziffern und Zeichen, was natürlich dazu führt, dass die Dinger quasi nicht mehr merkbar sind oder sehr, sehr schwierig merkbar sind. Wenn du der Empfehlung folgst, dass du kein Passwort doppelt verwendest, die Dinger regelmäßig änderst, die dann mindestens 8 oder 10 Zeichen lang sein müssen und Ziffern und Zeichen, Sonderzeichen und so weiter beinhalten müssen. Weswegen dieser Typ, der diese Empfehlung gegeben hat mit den Sonderzeichen und Ziffern, halt irgendwann auch sagte, eigentlich war das eine beschissene Idee. Die bessere wäre gewesen, einfach nur längere, aber dafür für Menschen merkbare Passwörter zu nehmen. Wobei wir dann wiederum an das nächste Problem stoßen, wenn das Wörter sind, die bekannt sind, dass Brute-Force-Algorithmen halt auch erstmal Wörter durchprobieren können, die sie halt kennen. Und wenn eine Sprache halt 50.000 oder 100.000 Wörter hat und dein Passwort nur aus sinnigen Wörtern, auch wenn auch in unsinnigen Kombinationen bestehen könnte, dann wäre es auch wiederum relativ schnell hackbar. Also, ne? Per Brute Force durchprobierbar. So, wir wollen uns also möglichst lange Passwörter merken, im Idealfall irgendwie auch mit ganz vielen verschiedenen Zeichen und so weiter und so fort, damit jede Stelle des Passworts, die wir benutzen, möglichst viele verschiedene Möglichkeiten halt bietet. Ne? Du hast ja alleine schon 52 dadurch, wenn du eine Groß- und Kleinschreibung bei den Buchstaben hast, selbst wenn du Umlaute weglässt, dann hast du nochmal 10 dazu für die Ziffern und dann nochmal, keine Ahnung, für die gängigen Sonderzeichen nochmal 10 oder 15, ich weiß es nicht so genau. Je besser wir uns dagegen sichern wollen, dass die Dinger in schneller Zeit durchprobiert werden können, desto schwieriger sind die ja für uns zu merken. Und damit stoßen wir in das nächste Sicherheitsproblem. Wenn wir uns die Dinger nicht merken können, schreiben wir sie vermutlich irgendwo auf. Und dann gibt es entweder die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit, dass wir sie irgendwo aufschreiben, wo sie ja quasi physisch unsicher sind. Ne, das typische, die Leute, die ein Post-it mit ihrer PIN auf ihrer Bankkarte kleben haben oder so. Mhm. Wo die Dinger sind ja nicht mal lang, die Pins, die sind ja nur 4 Stellen mit nur Ziffern. Und selbst die können sich ja einige Leute schon nicht merken.
Ich?
Ja, was?
Ich kann mir die nicht merken.
Okay. Aber man kann sie, glaube ich, ändern. Ne? Also du könntest dir irgendwas nehmen, was du dir leichter merken kannst. Also
es gibt ja jetzt auch schon so Software, sowas wie 1Password oder so, wo du die alle drin speichern kannst. Und was Apple zumindest ja auch immer macht, bieten dir ein random Passwort an für jede, wenn du irgendwo einen Account anlegst, wo ein Passwort gebraucht wird, dann machen die dir so ein random Passwort. Und das kannst du dann auch abspeichern sozusagen an deinem Apple-Schlüsselband.
Kommen wir gleich noch zu diesen Passwortverwaltungen und so. Ja. Aber der erste Schritt ist ja schon mal ein riesiges Problem, dass die Passwörter im Prinzip für keinen Menschen mehr zu handeln sind, wenn wir dem folgen, wir müssen sie regelmäßig ändern. Sie müssen den Voraussetzungen entsprechen für Passwörter, das heißt eine bestimmte Länge haben und so weiter und so fort. Und im Idealfall schreiben wir sie nirgends nieder. Das ist kaum machbar. Also ich meine, selbst wenn ich nur die eine Handvoll Accounts nehme, die ich halt habe, ob das nun irgendwie Amazon ist oder auch nur Netflix und Co., dann bin ich vermutlich bei 10, 15, 20 Passwörtern, die ich relativ regelmäßig benutze und die ich dementsprechend auch regelmäßig ändern müsste. Dann darf man alte Passwörter ja auch nicht wiederverwenden. Sie sollten sich nicht doppeln. Ich sollte für nichts das gleiche Passwort benutzen, was ich woanders auch habe.
Ja, okay, aber worauf willst du denn jetzt hinaus?
A, dass du dir keine Passwörter mehr merken kannst, weil die Menge, also die Anforderung immer höher wird und es wird nicht leichter, sie zu merken. Unser Hirn wird ja nicht besser, dadurch das Computer besser werden. Und B, die Frage, ob das überhaupt eine langfristige Lösung sein kann oder ob wir nicht eigentlich längst weggehen müssten vom kompletten Konzept Passwort, weil es nicht funktionieren kann.
Was ist denn besser? Also hast du eine Alternative?
Das weiß ich nicht. Also eine Möglichkeit wäre ja sowas wie, keine Ahnung, Fingerabdrücke oder so. Aber ich habe keine Ahnung, wie sicher Fingerabdrücke sind.
Relativ.
Das war ja meine Frage an euch, Cyber-Security-Experten.
Ja, dann höre ich
Achso, das ist das Rätsel das schon.
Ja, dann würde ich das jetzt Rätsel. Gerne auch mal, nee, das ist nicht das Rätsel.
Ich würde die Fragen gerne.
Ich brauche keine Fragen stellen, ich gebe gerne Antworten zu
okay.
diesem Thema.
Okay, dann sag mir die Antwort. Was ist unsere Antwort auf dieses Passwortproblem?
Also, die Antwort ist, du brauchst ein Passwortsystem. sozusagen eine Art System, das du anwenden kannst, was all diese Faktoren wie Groß-, Kleinschreibung, Sonderzeichen und so enthält. Ich meine, das Einfachste ist zum Beispiel, weiß ich nicht, das Geburtsdatum, sage ich jetzt mal. Was natürlich ein dummes System ist, weil das das häufigst benutzte ist oder so. Aber das ist ein System, dass du zum Beispiel sagst, der Name meiner Frau plus Geburtsdatum plus ein Fragezeichen. Irgendwie okay, dann sowas.
Hast du ein Passwort.
Nee, aber dann, das ist ja, ich rede ja von System. Du kannst ja dann sagen, der Name meiner Schwester plus ihr Geburtsdatum. Weißt du, plus Fragezeichen oder so.
Bei
du
dem zweiten ja, Account.
Beim zweiten Account. Und so kannst du ja zum Beispiel für jeden Account deine Familienmitglieder.
Aber dann weißt du ja schon nicht, was zu welchem Account gehört. Da hast du ja keine logische Verknüpfung erstellt. Außer das erste ist das von deiner Frau, das zweite von deiner Schwester.
Ja gut, also ein bisschen Eigenleistung kann man ja auch erwarten, oder nicht? Also so ein bisschen was merken. Früher habe ich mir 50 Telefonnummern gemerkt, die muss ich mir alle nicht mehr merken.
Also
kann ich mir noch merken, ob ich jetzt, also.
Ich würde das so machen. Ich würde das Passwort auf den Zettel schreiben.
Okay.
Und eigentlich alle Passwörter
und den Zettel
auf,
essen.
Zettel, auf den Zettel schreiben. Und dann aber zur Verwirrung einfach, wo Sparkasse, Passwort X steht, einfach nicht Sparkasse hinschreiben, sondern das.
Sondern ja, Bank.
Sondern Netflix. Ja, versteht
aber,
ihr?
Aber gut,
niemand. Also,
wenn niemand deinen cleveren Trick durchschaut, aber das Erste, was man doch machen würde, ist zu gucken, wenn das Passwort nicht bei der Sparkasse funktioniert, was ist mit den anderen, die auf der Liste stehen?
Ja, aber wie sollen die denn an die Liste rankommen?
Indem sie dir die klauen.
Indem wie jemand denn? Bei mir einbricht und die Liste findet.
Aber die warte mal, wenn du irgendwo in der Bank bist, musst du ja die Liste dann aus der Tasche ziehen eigentlich, ne? So, dann, die muss man ja dabei haben.
Wenn, steht an der Bank.
So, was passiert, wenn ich, mir die aus der Hose fällt in der, und ein Krimineller findet diesen Zettel? Dann steht da Netflix und mein Bank.
Dann hat er endlich Zugang zu deinem Netflix-Account.
Nee, zu meiner Bank.
Endlich Stranger Things Staffel 3.
Zu meiner Bank hat er dann Zugang. Weil Netflix ist ja Bank, verstehst du?
Ja, also, aber was
du kannst den Zettel ruhig finden.
Was macht er denn dann?
Ja, das ist nämlich sein Problem.
Der kann nichts abbuchen ohne eine TAN.
Richtig, wir brauchen kein Passwort, Georg.
Gut, haben wir das geklärt. Wir
aber auf dem anderen Zettel stehen die TANs.
Also du brauchst gar nicht so, meiner Meinung nach brauchen wir auch nicht so viele verschiedene Passwörter. Ich halte das für Quatsch. Ich habe seit 30 Jahren, ich habe ein Passwort. Und dann Eddie. Außerdem kannst du auch ein Passwort, wenn du es vergisst, lässt du halt ein neues zuschicken. Machst halt neu. Einmal die Woche muss ich von irgendeinem Account mir ein Passwort zuschicken lassen, weil ich es vergessen habe. Ist doch kein Problem. Dann machst du noch 2FA, machst noch hier mit Google Authenticator, sicherst du dich natürlich richtig ab.
Ja, das ist genau nämlich das, was die Experten noch empfehlen, Georg.
Ja, was Mann, genau Georg.
Die Experten.
Zweifach
Authentizierung. Aufwandentschädigung.
Verstehst du?
Ja, das ist klar, aber das ändert ja nichts daran, dass ich immer noch mich frage, was die was den ersten Teil dieser Authentifizierung für mich möglichst sicher macht.
Das können wir dir heute Abend nicht beantworten, glaube ich.
Georg, ganz ehrlich, niemand klaut deinen World of Warcraft Account. Jetzt halt doch mal die Schnauze, ernsthaft. Was soll das denn?
Ist ja auch zweifach gesichert und das wäre auch meine geringste Sorge. Aber ich habe zum Beispiel, als ich im Krankenhaus war, jemanden gehabt, der in meinen Amazon-Account eingestiegen ist.
What?
Aha. Und hat er was gekauft?
Er hat, glaube ich, versucht, irgendeinen Gutschein zu kaufen. Aber so. Ist auch alles rückgängig gemacht worden. Alles.
Wie hoch war der Schaden?
Bitte?
Wie hoch war das?
Oh, ich glaube, das wären 100 Euro gewesen.
Aber wie hat er das? Also er hat sich einfach reingehackt oder was? Der hat ein Passwort.
Ich weiß es nicht genau. Also
warum fragst du ihn nicht mal?
Bitte?
Das ist schon cool, das war immer nur
ein Scherz. Das war genau zu dem Zeitpunkt, wo ich im Krankenhaus und auf der Intensivstation lag. Es kann also damit zu tun haben, dass ich mich im Netz vom Krankenhaus eingewählt habe und dass da irgendwie eine Sicherheitslücke gab. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat auch jemand Zugriff auf mein Handy zu dem Zeitpunkt gehabt. Also ich weiß es nicht, wie genau das passiert ist. War auf jeden Fall genau zu dem Zeitpunkt, wo ich operiert worden bin und im Krankenhaus lag. Und da hat er kurzzeitig Zugriff auf meinen Amazon-Account gehabt.
Ey,
und hat versucht, irgendwie einen Gutschein für irgendwas sowieso Store zu kaufen, weil er den halt quasi direkt benutzen kann. Alles andere, was er sich liefern lassen müsste, dann müsste er die Adresse angeben und so weiter. Und ja.
Wenn einer das Passwort von meinem Bankkonto rausfindet, dann sage ich, behalt's. Ich will es nicht mehr haben. Ich will es nicht mehr zurück, mein Konto.
Das ist aber ein bisschen spooky. Ne? Das ist sowieso, bei meinen Eltern ist mal eingebrochen worden, ne? Und dann sind die ganzen Sachen so auf dem Boden verteilt und dann hat man so ein blödes Gefühl, wenn man dann in die Wohnung kommt, ne? Und weiß, ah, irgendein Fremder ist dann da dran gewesen. Ich glaube, bei so einem Amazon-Account,
Wohnung schon alles gemacht habe, Jochen.
Ja, das werde ich nie wissen.
Aber es gab in der Wohnung, wo ich hier in Hamburg gewohnt habe, also bevor ich hier in diese Wohnung gezogen bin, auf der gleichen Etage, wo ich gewohnt habe, da gab es Einbrecher und die war noch zu Hause, die Nachbarin.
Oh.
Und die ist irgendwann aus ihrem Zimmer gekommen und dann standen da zwei Einbrecher bei ihr in der Tür, also in der Diele.
Und dann sind die abgehauen?
Dann hat sie ihr Handy raus aus der Tasche gezogen und dann sind die abgedüst. Aber also trotzdem, überleg mal, du kommst irgendwie komplett nichts ahnt aus deinem Zimmer und dann sind da irgendwie zwei Verbrecher in deiner Diele.
Es heißt ja auch so schön, dass man immer irgendwie so 200 Euro sichtbar auf den Tisch legen soll, falls sie nichts finden.
Trinkgeld.
Nee, oftmals sind es ja irgendwie Drogensüchtige, die schnell mal was brauchen, also irgendwie Schmuck. Ja,
jetzt sind es wieder die Drogensüchtigen.
Ja, und wenn die nichts finden, das war ein Tipp von der Polizei. Und wenn die nichts finden, verwüsten die Wohnung.
Ich sag's denn die Leute aus dem Anglo-German Club.
Dass du Geld in der Wohnung offen liegen lassen sollst, damit es dir geklaut wird.
Ja, damit die direkt wieder abziehen und nicht die Kommode durchwühlen.
Richtig.
Ja.
Dann alles klar, haben wir 200 Euro besser haben als ne, lange suchen.
Und sind genau solche Typen eingebrochen, bei Jens und mir in der Wohnung.
Ja.
Und haben was gemacht?
Halt irgendwie, ich glaube, wir haben irgendwie keine 30, 40 Euro oder so, haben wir in unserem Einmachglas in der Küche stehen gehabt. Die haben sie geklaut, aber ansonsten nichts. Keine Laptops, kein gar nichts.
Sehr gut. Mhm. Apropos Geld, bevor wir gleich zum Rätsel kommen. Das ist jetzt keine Werbung, sondern ein freundlicher Hinweis an unsere Kollegen von der OMR, die gerade eine Umfrage zum Thema Werbung machen, beziehungsweise eine Kollegin von denen. Die Janina ist eine Studentin und die macht gerade ihre Masterarbeit zum Thema Podcast-Werbung, Wirksamkeit von Podcast-Werbung. Die könnt ihr unterstützen, indem ihr die Umfrage, die sie ins Netz gestellt hat, an der Umfrage teilnimmt. Podcastumfrage.com. Bitten wir sehr höflich drum, weil die uns auch immer gut unterstützen und ihr habt auch die Möglichkeit, dann auch noch zwei Wunschgutscheine im Wert von 100 Euro zu gewinnen. Also unterstützt Janina, podcastumfrage.com, steht nochmal in den Shownotes.
100 Euro sagst du?
Nee, kannst du gewinnen, nicht jeder.
Ich dachte mir,
das ist schon
der Betrag, der bei mir bei Amazon
angekommen.
Wer weiß. Ich glaube, ich frage mal
Janina. Von Georgs Amazon-Konto, sehr gut. Ich habe was aufzuholen, Georg, weißt du, ne?
Wieso?
Ja, Eddie, beim letzten Mal.
Hat die letzten 3 Male gewonnen oder so, ne?
5 Male, glaube ich.
Okay, das problematisch ist natürlich immer, wenn man irgendwas nimmt, wo die Chance besteht, dass einer von euch das quasi direkt weiß, wie beim letzten Mal die Frage mit Vegas, ne? Was nehmen wir denn mal hier? Nehmen wir doch mal das. Was war das Besondere an einem Werbedeal, den ein Reality-Darsteller im Jahr 2011 von Abercrombie und Fitch angeboten bekam.
Nochmal bitte.
Heißen die Abercrombie und Fitch?
Ja, Abercrombie und Fitch. Ich hatte gerade nicht zugehört, weil ich noch ein...
Ich habe Patreon-Fragen
gerade aufgemacht, deshalb bitte nochmal.
Das ist echt eine Ausnahme, Eddie. Beim nächsten Mal können wir das leider nicht mehr...
Was war das Besondere an einem Werbedeal, den ein Reality-Darsteller im Jahr 2011 von Abercrombie und Fitch angeboten bekam?
Ah, jetzt war ich gerade...
Das war ganz schön schnell vorgelesen. Und da kannst du mir nicht erzählen, dass du es nicht absichtlich ein bisschen schneller jetzt vorgelesen hast.
Ihr könnt Fragen stellen, um rauszufinden, was die Frage war.
Ich fange da mal an.
Was hat ein Werbedeal...
Ist das ein Deutscher gewesen?
Kannst du doch die Frage nochmal wiederholen?
Was ist das Besondere?
Wer war ein Deutscher?
Was war das Besondere an einem Werbedeal 2011 von Abercrombie und Fitch, den ein was? Wie war das denn nochmal? Ja, da hat ja jemand einen Werbedeal bekommen. Eine Person.
Die Person, die den Werbedeal bekommen hat, in Deutschland
war. Ja, die Person hat einen Werbedeal bekommen. Irgendeine Person.
Die Person, die einen Werbedeal
bekommen hat. Das war aber kein Deutscher. Ich habe schon Nein kassiert. Werbedeal, Abercrombie und Fitch 2011 oder so. Das ist am Ende auch egal, glaube ich.
Georg, das macht mich schon wieder kirre. Wir diskutieren schon wieder so lange darüber, anstatt es einfach einmal deutlich normal vorgelesen hättest, hätten wir dieses Thema nicht.
Mhm. Da sagen auch übrigens viele Zuschauer, mit denen ich im Gespräch bin.
Können die gerne sagen. Die dürfen gerne zurückspulen.
Die haben aber recht.
Nee.
Also, was ist das Besondere an einem Werbedeal 2011 Abercrombie Fitch, den ein Deutscher...
Kein Deutscher.
den kein Deutscher gekriegt hat?
Nein, du hast gesagt, das ist ein Deutscher, das ist aber kein Deutscher. Ich habe ja schon.
Wer ist kein Deutscher?
Derjenige, der den Werbedeal bekommen hat. Weil ich fragte, wer ist das, ein Deutscher, der den Werbedeal bekommen hat? Da sagte
also war die nein. Frage, Jochen, du machst mich kirre gerade.
Du hast doch nicht zugehört.
Ja, exakt. Und du hilfst nicht.
Doch, pass auf, ich sag's dir doch. Was war das Besondere an einem Werbedeal von Abercrombie und Fitch im Jahre 2011? Und diesen Werbedeal hat irgendeine Person bekommen. Also an einem Werbedeal mit einer Person.
Okay.
Stimmt, Georg?
Ja.
Siehst grob. Du?
Grob.
Grob. Das ist... Warum, Georg? Warum kannst du nicht ein zweites oder drittes? Warum?
Weil wir eine ganz einfache Regel haben.
Ich nein, du Frage hast eine Regel.
Und dann müsst ihr mit Ja- und Nein-Fragen rausfinden, was die Lösung ist. Ja, aber ist.
Jetzt, wenn man abgelenkt ist, zum Beispiel. Mhm. Oder wenn man sich so zerfasert wie wir gerade und das nicht ja, mehr dann wissen. Ja,
müsst ihr halt mit Fragen rausfinden, wie es funktioniert.
Aber jeder nette Quizmaster im Fernsehen stellt die Frage nochmal.
Habe ich doch sogar nochmal gemacht. Nachdem ich euch schon, glaube ich, in 84 Folgen jedes Mal darauf hingewiesen habe, dass ich die Frage nur
aber einmal willst stelle. Du uns denn erziehen oder was?
Bitte?
Willst du uns
2011.
erziehen?
Ja, irgendwann wird es funktionieren müssen.
2011 hat jemand ein Werbedeal. Also, jetzt seid doch mal ruhig.
Stimmt mit euch nicht.
2011.
Ein verfickter Satz in eurer Muttersprache und ihr könnt ihn euch nicht merken. Oder nicht nur nicht
2011.
Nicht
ich bin der Einzige, der versucht, dieses Rätsel gerade zu lösen. 2011. Hat jemand ein Werbedeal von Abercrombie & Fitch bekommen, richtig?
Nein.
Danke, Jochen.
Was habe ich denn jetzt damit zu tun?
Das war das, was du mir gesagt hast.
Das ist das, was ich verstanden habe.
Er hat ihn angeboten bekommen.
Aha. Jetzt sind wir doch schon einen Schritt weiter. Der hat den Deal also nicht angenommen.
Weiß ich nicht.
Okay, was war das Besondere an dem Deal, den er angeboten bekommen hat? War das eine prominente Persönlichkeit?
Ja, je nach Definition von prominent, ne? Reality-Darsteller halt.
Ach, das hattest du schon gesagt.
Das ist in der Frage vorgekommen.
Was? Was?
Das habe ich auch nicht gehört.
Wie sind eigentlich die Chancen? Dass wir, während Georg diesen Satz vorliest, es beide nicht mitbekommen. Das kann doch gar nicht sein.
Das denke ich mir auch jedes Mal aufs
Neue. Die doppelte Chance ist also, zu hören.
Es ist doch immer so. Ich kriege das dann mit, aber dann kommt eine Frage von links, kannst du mir das nochmal, und dann habe ich bei mir in meinem Gehirn das schon die Teile gelöscht und dann bin ich total verwirrt jetzt. So, es war ein Reality-Darsteller.
Ja.
Bin ich eigentlich jetzt noch dran?
Ja.
Okay. Das Besondere an diesem Deal von Abercrombie & Fitch war, es war unrealistisch viel Geld.
Warum versuchst du es denn zu lösen, wo du gerade jetzt mal ansatzweise Teile der Frage verstanden hast? Warum versuchst du es nicht einzugrenzen vorher?
Das ist vor das Erziehungsrätsel hier. Ich habe die letzten Male bin ich den anderen Weg gegangen und habe kläglich verloren gegen Eddie. Jetzt gehe ich mal den direkten Weg.
Verloren, weil Eddie es einfach wusste.
Jetzt gehe ich den direkten Weg mal.
Also, ein Reality-Star aus der 2011. Kommt dieser Reality-Star aus der Serie Jersey Shore?
Ja.
Och, komm jetzt, Leute, was ist das denn?
Okay.
Kenne ich nicht. Ist das wichtig?
Jein.
Oh, dann.
Dieser Star aus Jersey Shore. Hätte er dafür irgendwas Besonderes machen müssen?
Ja.
Also zum Beispiel.
Das ist im Prinzip die Frage, ne? Was ist das Besondere an dem Deal?
Okay, also.
Das ist schon ein Tipp eigentlich.
Er hätte was machen müssen und das konnte er nicht machen?
Doch.
Er hätte es gekonnt, okay. Also ja, nein.
Ja. Doch, doch.
Ist es jetzt wichtig, dass man die Serie Jersey Shore kennt? Um das Rätsel lösen zu können? Ich kenne sie nämlich nicht.
Weiß ich nicht. Kannst du vermutlich auch so lösen.
Okay.
Also ich habe die Serie noch nie gesehen, sagen wir es mal so. Okay. Ich habe nur davon gehört.
Was hast du nochmal gefragt, Eddie, gerade? Ob er was Besonderes machen musste?
Ja. Nee, ich habe vermutet, dass er das nicht machen konnte.
Ach so. Okay. Das war der erste Deal dieser Art, den Abercrombie und Fitch jemals gemacht haben?
Unwahrscheinlich. Weiß ich nicht, aber unwahrscheinlich.
Ist das, gilt das schon?
Als nein.
Okay. Also. Jersey Shore. Was wissen wir über Jersey Shore? Ist auf jeden Fall die räudigste Reality-Show, die es gibt.
Mit den das ist eine gute Zusammenfassung, glaube ich.
Mit den assigsten. Also zumindest war sie dafür damals bekannt, dass die Teilnehmer alle extrem so, ja, voll Assis waren.
Absolut. Also die Zusammenfassung in der Form ist quasi Jochen mitschreiben hilfreich.
Okay, wie hießen, ich weiß das sogar, der eine ist sogar immer noch einigermaßen in den Medien aktiv, aber ich habe vergessen, wie der heißt. Die haben alle so komische Spitznamen gehabt.
John, ich kenne auch nur zwei Leute, also von zweien kenne ich den Spitznamen.
Ja,
wie hieß und, der? Eine davon ist es auch.
Egal, ich komme jetzt auch nicht drauf. Okay, also Abercrombie und Fitch hat denen was angeboten und ich habe gefragt, konnte der das nicht machen? Hast du Nein gesagt? Das heißt, er konnte es machen.
Mhm.
Aber das Besondere, gut, normalerweise ist es ja so, Abercrombie und Fitch will, dass die alle irgendwie mit nackten Oberkörper, also das sind so immer diese Abercrombie-Models, haben alle irgendwann ein Sixpack und nackter Oberkörper und so. Das ist ja eigentlich ein Match. Das machen die bei Jersey Shore ja auch. Hat der Typ von Jersey, okay, umgekehrt. Es geht um einen Typen von Jersey Shore.
Ja.
Okay. Hat der Typ von Jersey Shore in der Show Abercrombie getragen?
Ich glaube ja.
Ich kann lösen.
Hat der Typ Abercrombie getragen, unabhängig von dem Deal?
Ja.
Ich kann lösen.
Am Arsch kannst du lösen.
Doch.
Warte, ich bin noch dran. Okay, also er hat Abercrombie getragen vor dem Deal. Aber das macht ja überhaupt keinen Sinn.
Warum nicht? Weil, ich meine, wenn du Sportler bist, dann trägst du ja möglicherweise auch Nike-Schuhe.
Warum sollte Abercrombie dem Geld zahlen, dafür, dass er was trägt, was er ja schon trägt? Also höchstens, um ihn noch mehr einzukleiden.
Kein Tipp geben, bitte. Ich kann lösen. Ich mach den Druck jetzt ein bisschen höher.
Du machst keinen Druck, Jochen.
Doch, wieso? Oder ich kann diesmal wirklich lösen.
Mhm. Um ihn.
Ich kann, weil ich gut aufgepasst habe, Georg. Das werde ich dir gleich beweisen.
Ich bin so gespannt.
Das kommt.
Aber ich bin noch dran. Also, er hat die Klamotten schon getragen und war die Show gesponsert von Abercrombie?
Nicht, dass ich wüsste.
Also, ich möchte lösen. Ich habe hier Assi-Show mir notiert.
Mhm.
Darauf schließe ich, dass in dieser Show ein paar Leute waren oder jemand, den Abercrombie und Fitch total scheiße fanden. Der aber deren Ausstattung getragen hat. Und die haben gesagt, zieh das aus, du kriegst Geld.
Absolut richtig.
Alter, ja. Am Arsch, ja. Wie bist du denn jetzt da drauf gekommen, Alter? Weil ich
man muss dem Georg zuhören. Und dann
Georg oder meinen Fragen. Du wusstest davor noch gar nicht, dass es eine Assi-Show ist.
Nee, wusste ich auch nicht. Das habe ich mir notiert. Hier guckst du, Assi-Show. Und dann habe ich eins und eins zusammengezählt.
Ah, oh, ich war so close.
Ja, das stimmt.
Also Mike Sorrentino ist einer der Charaktere der Reality-Serie Jersey Shore, da sowohl die Serie als auch die Charaktere in der Öffentlichkeit als hochgradig kontrovers, um nicht zu sagen trashig wahrgenommen wurden und werden, gab es zahlreiche Hersteller von Kleidung und Luxusartikel, die Image-Schäden für ihre Marke befürchteten, sollte diese im Rahmen der Sendung zu sehen sein. Aber Crombie & Fitch bot Sorrentino daher laut Zeitungsberichten einen nicht näher genannten Betrag, um alles außer ihrer Kleidung zu tragen.
Okay, das ist lustig.
Eine etwas günstigere Strategie nutzten nicht näher genannte Handtaschenhersteller, die eine andere Teilnehmerin der Serie mit kostenlosen Handtaschen ihrer Konkurrenz Gucci versorgten. Also die haben Gucci-Taschen gekauft und an die Darstellerin geschickt, damit sie nicht ihre Handtaschen trägt. Ist auch geil, oder?
Das ist echt absurd. Die haben also Geld ange... Ist das ein Scherz oder ist das ernsthaft gewesen?
Also ich kann mich daran erinnern, dass es mal diese Story bei Abercrombie und Fitch gab, dass die halt ihre gesamten Sachen nicht in bestimmten Größen veröffentlichen, weil sie nicht wollen, dass übergewichtige Menschen mit ihren Klamotten zu sehen sind. Irgendwo.
Was ja schon echt...
Und deswegen gibt es die nur in bestimmten Größen halt, ne? Also nur in schlanken Größen und so weiter und so fort. Und von daher halte ich das für nicht weit hergeholt, dass sie sich halt denken, bevor irgendwie die assigsten Charaktere, die man sich vorstellen kann, mit den Klamotten rumrennen, geben wir denen Geld dafür, dass sie es nicht tun. Aber ich weiß nicht, ob es erfolgreich war oder nicht.
Ja. Krass. Also ernsthaft Geld dafür zu bieten, dass du nicht die Klamotten anziehst, das ist schon echt ein harter Diss, ey.
Da müsste ich mir auch ein paar Klamotten anziehen.
Aber das ist doch irgendwie, ist das nicht auch wieder so eine neue Art von Influencer? Also wenn du schon kein Geld
dafür kannst,
dass dir jemand dafür Geld gibt, dass du die Sachen trägst, dann wenigstens damit, dass du sie nicht trägst.
Das hatte ich mal vorgeschlagen, dass ich Deutschlands De-Influencer werde. Das heißt, Coca-Cola zahlt mir Geld, damit ich auf Twitter schreibe, wie kacke ich Pepsi finde. Ich finde es nach wie vor eine sensationell gute Idee. Auch Microsoft. Hallo Microsoft, ihr könntet mir jetzt Geld geben und ich schreibe auf Twitter, Alter, auf gar keinen Fall die PlayStation 5, die kommt mir nicht ins Haus. Die ist ja voll langsam und laut.
Ey, das ist eine gute Idee. Das
ist eine gute Idee.
Aber okay, das ist ja trotzdem noch das Influencer-Prinzip. Weil du möchtest ja deren Marke positiv beeinflussen. Ob du das tust, indem du deren Marke lobst oder deren Konkurrenz schlecht
redest, ist
ja
immer noch dasselbe. Es ist ein anderer Ansatz. Es ist ein anderer Ansatz. Ja, es ist das. Im Endeffekt profitiert natürlich die Marke, die mich bezahlt, aber es ist ein anderer Ansatz. Ich sage nicht, wie geil, Sony zahlt nicht dafür, dass ich sage, wie geil ist die PlayStation, sondern zahlt mich dafür, dass ich sage, wie scheiße ist die Xbox. Und das ist, glaube ich, eine Marktlücke. Weil das, ich kann das mit meiner Person auch authentisch, ich bin ja besser im Sachen schlecht finden, als im gut finden.
Und vor allem, wenn es halt nur so wenige Produkte gibt, die vergleichbar sind. Ne? Ja, also es gibt ja nicht 50 verschiedene Konsolen, die da Konkurrenz haben.
Und du kannst es ja auch mal weiterdenken. Stell dir vor, ich mache eine Insta-Story, ich gerade aus McDonald's komme und mich übergebe und sage, boah, wow, das war der ekligste Big Mac, den ich je gegessen habe. Und katsching, Burger King.
Geil.
Na gut, aber da gibt es ja wieder viel zu viel Konkurrenz. Du kannst ja nicht nur bei Burger King oder McDonald's essen, sondern auch bei Subway oder bei keine Ahnung was es noch alles für Fast Food
ist. Ja, aber jetzt überdenk es doch nicht. Es ist doch einfach eine sehr gute Idee, um mir persönlich finanzielle Träume zu erfüllen.
Das stimmt.
Das ist sehr gut. Und wenn sich dann noch zwei De-Influencer zusammentun würden und gemeinsam in den Burger King und du gibst ihnen
was?
Und dann kriegen beide Geld. Der eine von Burger King, der andere von McDonald's.
Was?
Ja, überleg doch mal. Du sagst, guck mal hier. Warte mal, wie geht das jetzt? Also
was?
Du hast doch gerade gesagt, der Big Mac ist scheiße.
Und dafür kriege ich Geld von Burger King.
Genau.
Und deine Idee ist jetzt?
Deine Idee ist, du gehst mit einem anderen De-Influencer da rein.
Ich gehe mit dem anderen rein.
Und dann sagst du, ich esse das nicht, gib's den weiter, an Georg zum Beispiel. Und der sagt, oh, das ist aber lecker.
Hä?
Also.
Und dann? Warum sollte ich dann Geld kriegen von Burger King, wenn Georg sagt, dass es lecker schmeckt?
Dass das McDonald's-Essen lecker
schmeckt. Du kriegst Geld von McDonald's und Georg kriegt Geld von Burger King.
Aber wofür brauche ich dann den Georg in dieser ganzen Geschichte?
Gar nicht.
Eigentlich nicht, aber ihr...
Sinn.
Du meinst, jeder kann seinen eigenen Deal mit irgendjemandem machen? Okay.
Naja, also, dann verdient ihr beide was.
Aber wenn
mit der gleichen, aber von einem anderen...
Er will doch für Burger King werben und ich würde ja für McDonald's werben.
Genau.
Dann macht doch nicht, dann macht
aber dann machen wir doch nicht ein gemeinsames Sinn. Geschäft. Das sind doch zwei komplett unterschiedliche Kunden.
Nein, aber ein Abwasch und beide kriegen Geld davon. Das heißt, was steht hier?
Wir verstehen es schon, Jochen.
Was denn? Liebe Zuhörer, ich werde auch nächste Woche wieder mit euch reden. Dann könnt ihr versteht das sicherlich, was meine beiden Kollegen nicht. Ist mein Gehirn so verwunden, dass ich das nicht
Ja.
Also ich nochmal hier in aller Deutlichkeit. Du sagst, der Big Mac schmeckt scheiße.
Ich kriege Geld von Burger King.
Genau.
Du
kriegst nicht Geld von Burger King, sondern von McDonald's.
Dass der Big Mac scheiße schmeckt.
Wenn du bei Burger King stehst.
Ich kriege Geld von McDonald's dafür, dass ich sage, der Big Mac schmeckt scheiße.
Ja.
Warum?
Das ist doch ein McDonald's-Produkt.
Warum soll die mich bezahlen, dass ich ihre Produkte scheiße finde?
Jetzt mal ganz langsam. Nicht, dass wir hier was durcheinander
Wir?
Wir?
Warte mal, das Prinz ist. Ey, warte mal.
Weißt du, wir kriegen dann nach der Folge wieder Ärger, dass wir so böse zum Jochen
waren. Ohne Scheiß, das ist doch mal wieder typisch. Das ist
eine McDonalds-Werbeidee.
Das ist einfach mal wieder kompletten Käse erzählt, Jochen.
Nein, pass auf, ich möchte das richtig stellen. So, du gehst zu Burger King. Du gehst zu Burger King.
Ja,
wer jetzt? Wirst gesponsert von McDonalds und sagst, vor allem Burger King-Laden, scheiße, den Burger King esse ich nicht, der schmeckt kacke. McDonald's gibt dir Geld dafür. Soweit ist es auch logisch.
Ja, exakt. So, das war meine Idee.
Genau.
Soweit ist es logisch.
Jetzt gehst du mit Georg dahin, der Geld von Burger King kriegt. Und dem gibst du den. Was gibt's für Burger King? Whopper. Den gibt's den Whopper. Und Georg sagt: Oh, ein Whopper. Das ist aber lecker.
Ja, auch das ist logisch.
Dann wird der von Burger King bezahlt.
Genau. Und ich werde von McDonald's
bezahlt. Richtig. Dann habt ihr mit einem Termin.
Also deine Idee ist...
Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Unterschiedliche Werbespots, die nichts miteinander zu tun haben.
Richtig.
Du meinst, können beide Geld verdienen in der gleichen Location, weil Georg dort von Burger King bezahlt wird und ein Whopper ist und der ihm schmeckt. Und ich esse einen Whopper und der schmeckt mir nicht und ich habe einen anderen Geldgeber.
So ungefähr.
Und wir könnten ja beide dann da sitzen und Geld kriegen von unterschiedlichen Auftraggebern.
Ja.
Und die geniale Idee ist, dass wir zusammen da sitzen.
Ja.
Weil wir nur ein Kamerateam brauchen.
Okay.
Ja, gut, es funktioniert. Also, man muss sagen, es funktioniert doch ganz gut.
Ich merke schon. Du sollst in die Werbung gehen.
Was ist los mit dir?
Okay.
Das ist wirklich nicht.
Oh Gott. Gut, wenn ich genau darüber nachgehe, ja, ihr habt recht, es funktioniert natürlich auch anders.
Du kommst und trägst keine Abercrombie & Fitch Sachen.
Ja, genau.
Es funktioniert doch komplett anders.
Das ist Multilevel quasi.
Ach Gott. Warte mal. Ja, es funktioniert doch ganz gut alleine. Du hast recht.
Ja, okay, cool. Dann kommen wir jetzt zu patreon.com/podcast ohne Namen unserer fantastischen Patreon-Seite, wo wir auch diesen Monat wieder für unsere lieben Unterstützer einen Thread aufgemacht haben, bei dem ihr uns Fragen stellen könnt, denen wir uns jetzt widmen. Außerdem, wenn ihr Patreon werdet, schon für $2, das sind nicht mal 2 Euro, könnt ihr Mitglied werden und bekommt die Folge werbefrei und einen Tag früher. Und dann haben wir zum Beispiel hier eine Frage von MacGuffin. Habt ihr in eurem Bekanntenkreis Verschwörungstheoretiker? Und wenn ja, wie geht ihr damit um? Also ich habe auf jeden Fall Idioten in meinem in meinem Bekanntenkreis. Ich habe auch Leute oder jemanden, den ich in den Bereich der Verschwörungstheoretiker, der mir tatsächlich auch regelmäßig solche Videos und Links schickt und es ist schon ein bisschen strange, wenn das jemand ist, den du dein ganzes Leben kennst und merkst, dass da irgendwas, weiß ich nicht, so ein bisschen komisch geworden ist. Und es ist auch eine Person tatsächlich, von der ich weiß, dass sie halt schon ein bisschen älter ist und auch, glaube ich.
Was heißt ein bisschen älter?
Ja, halt schon über 60, würde ich jetzt mal sagen.
Okay.
Und dementsprechend auch ich so das Gefühl habe, dass vielleicht so eine gewisse Überforderung mit dem Internet da ist. Oder nicht eine Überforderung, aber so, dass du merkst, ja, ich weiß, woher der die Infos jetzt bezieht, aber der ist gerade irgendwie in so einer Bubble gefangen, aus der der quasi nicht weiß, wie er da sozusagen rauskommen soll, weil diese Bubble ihn auch immer weiter füttert. Wisst ihr, wie ich meine?
Mhm. Ja.
Und dass da so einfach so ein Stück weit die Medienkompetenz fehlt. Und ich glaube, das ist ein Phänomen, das tatsächlich häufiger verbreitet ist in einer Generation, die nicht so internetaffin ist, die dann irgendwie auch in die Social Networks gekommen sind, dann in irgendwelchen Gruppen oder so gelandet sind. Und die Algorithmen ja dann dafür sorgen, dass du auch nur noch den Kram liest, der mehr oder weniger das bestätigt, was du gelesen hast und so. Und dann da gar nicht mehr so richtig rausfindest. Aber keine Ahnung. Ja.
Ja, aber ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Leute quer durch jede Altersschichten. Ich glaube, die Älteren haben noch den Vorteil, dass sie vielleicht so wenig mit Medien insgesamt zu tun haben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie dort dann ausgerechnet auf Verschwörungstheorien treffen, relativ gering ist.
Wohingegen diejenigen, die eine hohe Internetaffinität haben, dann viel eher mal in diese Gruppe von Leuten gehören, die sich ein YouTube-Video angucken, das mit einer halbwegs irgendwie guten Aufmachung produziert ist und plötzlich alles andere über den Haufen werfen, weil sie sich denken, oh wow, ich habe dieses YouTube-Video gesehen und jetzt, ab jetzt weiß ich Bescheid. Ich habe leider Gottes auch ein, zwei Leute in meinem Bekanntenkreis gehabt. Also eine ist nicht mehr in dem Bekanntenkreis drin, die habe ich dann aussortiert, weil mich das zu sehr genervt hat. Bei der anderen entdecke ich immer wieder solche Anflüge. Es ist schwierig, weil du halt mit Verstand da nicht weiterkommst.
Es ist halt schon so, dass ich rede bei Verschwörungstheorien, rede ich jetzt nicht von irgendwelchen politischen Gesinnungen oder so, sondern wirklich hands down Bill Gates will uns chippen und QAnon-Shit oder so. Ja. Und da muss ich sagen, habe ich ja, glaube ich, auch schon mal erzählt, wo ich hier an einem Laden vorbeigefahren bin, hier in der Parallelstraße, wo das ganze Ladenfenster mit Meldungen über Bill Gates und Vaccine und also Impfgedöns und so. Also das ist schon gar nicht so unverbreitet. Der wird ja auch dauernd drauf angesprochen, in irgendwelchen Interviews oder so. Ich habe ihn jetzt in zwei Podcasts gehört und so, also das ist auch
bei ihm. Das ist leider ziemlich verbreitet.
Ja, das ist bei ihm auch angekommen.
Verschwörungstheorie halt sehr stark verbreitet sogar.
Ja, das ist echt krass.
Also und ich glaube, die Frage soll so ein bisschen zielen in Richtung, wie geht man damit um oder wie hilft man solchen Leuten? Mhm. Und die Antwort ist, ich habe keine Ahnung. Also Verstand funktioniert halt nicht. Du kannst ihn halt hundertmal. Das Problem ist halt, die können in so kurzer Zeit so unglaublich viel Bullshit von sich geben, dass du Stunden, um nicht zu sagen Tage damit beschäftigt bist, zu versuchen, das zu widerlegen und dafür Quelle um Quelle raussuchst für irgendwas, was aus dem Nichts produziert wird, weil das sind ja oft Informationen, die aus dem Nichts produziert werden. Da wird dann irgendwie gesagt, keine Ahnung was, Covid-19 gibt es in der Form schon seit 100 Jahren, da ist noch niemand dran erkrankt und da ist noch niemand dran gestorben. Sowas in der Art wird dann produziert und dann sagst du, okay, das stimmt natürlich nicht. Aber jetzt versuche ich das Ganze mal irgendwie in Ruhe mit Quelle X und Y Stück für Stück. Jede dieser Aussage, wenn es ein Video ist, kann man das ja Stück für Stück machen. Wenn es ein geschriebener Text ist, ist es sogar noch viel leichter zu widerlegen. Und die Zeit, die du dafür brauchst, die ist halt gigantisch. Und selbst wenn du das tust, dann wird derjenige, der an diese Theorie halt glaubt, einfach sagen, ja, aber die Quelle, die du benutzt, die ist ja auch nur die Pharmaindustrie oder gekauft
von Bill Gates. Man kommt nicht dran, ne?
Oder das ist halt und so weiter und so fort. Also du kannst damit nicht gewinnen. Im Zweifelsfalle ist alles, was du als Fakt nennst, wird er oder sie dir dann sagen, denen kannst du ja nicht glauben, die sind ja Teil der Verschwörung. Und deswegen kommst du halt keinen Schritt weiter, wenn die Leute nur
aber extrem
genug daran glauben.
Dementsprechend wäre meine Empfehlung auch, da sich nicht auf die Diskussion einzulassen. Weil, wie heißt es so schön, a wise man said, don't argue with fools. Du wirst in der Regel die Leute nicht überzeugen. Die Leute werden dich hoffentlich auch nicht überzeugen und dann ist es einfach auch verschwendete Zeit. Wenn es Menschen sind, die man trotzdem mag, und das will ich trotzdem zugestehen, dass das Leute sind, keine Ahnung, das können ja auch, ich habe gehört von Leuten, wo es die Eltern sind oder so, dann muss man es halt einfach durchwinken und sagen, okay, da kommen wir halt nicht auf einen Nenner, du siehst es fundamental anders. Solange da jetzt auch nicht konkret nach gehandelt wird, kann ja auch jeder, ich meine, es gibt ja auch Leute, die glauben an Religion oder an solche Sachen. Das teile ich ja auch nicht und lass die ja trotzdem in ihrem Glauben. Insofern lass die Leute halt glauben, solange das nicht wirklich in schlimme Taten mündet oder Aufforderungen, wäre mein Rat, es zu ignorieren. Aber muss natürlich jeder selber.
Was man immerhin noch machen kann, ist zu versuchen, den Leuten Medienkompetenz zu vermitteln und halt allgemein. Bist du gerade. Hört ihr mich?
Ja. Ja.
Ich klang gerade durch eine Tür. Also Medienkompetenz zu vermitteln, also zu überlegen, woher bekomme ich Informationen und wann ist welche Information inwieweit verlässlich oder auch nicht verlässlich. Und ihnen dann noch beizubringen, so eine gewisse logische Herangehensweise an ein Thema. Was ja sehr, sehr häufig passiert bei Verschwörungstheoretikern, ist, dass sie sagen, das und das ist die offizielle Variante. Ich stelle jetzt mal eine Frage. Das ist ja ganz, ganz, ganz beliebt bei Verschwörungstheoretikern. Wenn das wirklich so ist, warum Punkt, Punkt, Punkt? Und der Umkehrschluss ist dann fast immer, wenn das, was derjenige jetzt gerade behauptet, für mich tatsächlich zweifelhaft klingt, habe ich damit den Beweis erbracht, dass die ursprüngliche Aussage falsch ist. Und das ist natürlich Blödsinn. Nur weil du eine Frage stellst, egal wie sinnvoll sie ist, hast du damit gar keinen Beweis für irgendwas erbracht. Und so funktioniert, also diese Methoden sind ja immer wieder dieselben. die in den, meistens sind es ja Videos oder Audio-Files oder so, in denen halt irgendjemand etwas erzählt und die Methodiken halt auseinanderzunehmen und zu sagen, okay, was sind das denn für Informationen? Sind die A, Quellen gestützt? Wenn nein, ist das schon mal ein Problem? Also grundsätzlich. Es das heißt nicht, dass das, was derjenige sagt, zwingend falsch ist. Es das heißt nur, dass es zunächst mal nicht von der Quelle gestützt ist. Und dann halt zu gucken, welche Methoden werden halt angewandt, die jemanden, zum Beispiel dich oder jemand anderen dazu bringen, Glauben zu schenken, obwohl sie überhaupt nichts bewiesen haben und keinerlei Aussagekraft haben. Aber wie gesagt, ich habe es ein, zweimal versucht. Ich habe ja auch irgendwie eine tägliche Videoserie oder eine tägliche Blogserie, wie auch immer, gehabt, wo das auch immer wieder mal Thema war. Keine Chance. Du kannst, also bei den extremen Leuten kannst du damit nichts bewegen.
Ich glaube, die Chance besteht dann, wenn die ganz am Anfang stehen, bevor sie in ihrer Bubble sind und davon noch weiter zugeschüttet werden.
Ich habe noch ein schönes Zitat. Schönes Zitat aus dem Herr der Ringe. Mhm. Wir es hören. Mhm. Für den, der schielt, hat auch die Wahrheit ein schiefes Gesicht.
Das ist aus Herr der Ringe?
Ja.
Schön. In welcher Szene war das denn?
Gandalf irgendwas.
Ja?
Ja.
Der schielt? Nochmal, sag nochmal.
Für den, der schielt, hat auch die Wahrheit ein schiefes Gesicht. Schön, ne?
Ja. Eine Frage zum Thema Kaffee. Wie macht und wie trinkt ihr ihn? Filterkaffeemaschine, French Press, Vollautomat, Senseo oder ähnliches, schwarz mit Zucker, mit fettarmer Milch oder mit allem? Mischt ihr euch privat eine Tasse oder gleich eine ganze Kanne Kaffeepulver frisch gemahlen oder doch Tee, schwarz, Kräuter, Früchtetee? Also, ich habe ja festgestellt, dass voll der Hype ist, diese Hafermilch im Moment in den Kaffee zu kippen.
Ja, ist geil.
Ich stehe bei Netto und will einen Liter Haarmilch kaufen.
Greif das Haar steht nicht für Hafermilch, ne?
Greif in das Fach, wo es immer steht, und hol Hafermilch raus.
Nein!
Und dann
haben die einfach Moment.
Die haben das verdrängt.
Dann haben die, die haben einfach was anderes dahingestellt,
ja, in
wo du genau gewohnt bist, dass die Haarmilch.
Und dann steht da die Hafermilch.
Das gibt's doch gar nicht.
Aber du musst ja, also auf Augenhöhe, ne, praktisch. Das ist ja eine andere Wertigkeit. Ja, und die Haarmilch steht unten drunter.
Das ist unfassbar.
Ja.
Wenn du mich fragst, also dass die im Supermarkt einfach was anders einsortieren, das macht mich gerade fertig.
Die haben aber viel mehr Hafermilch jetzt da.
Ja, womöglich wegen der Nachfrage, aber ich habe keine Ahnung.
Genau. Und darüber will ich mit dir reden. Ja, wie kommt es, dass die Nachfrage nach Hafermilch so hoch ist?
Geil ist. Ich bin.
Echt?
Ja. Ich bin ja wirklich.
Weil es vegan ist.
Ja, das ist ja für mich, ich bin ja nicht Veganer, deshalb ist mir das eigentlich wurscht.
Ich habe es noch nie getrunken.
Aber ich gehe da einfach nach reinem Geschmack und ich war erstaunt, wie lecker ich das im Kaffee finde. Aber du musst die richtige, nicht bei jeder Hafermilch, ich will nicht sagen, welches Produkt, weil das wäre Werbung, aber es gibt eine besondere Hafermilch, die ich gerne mag. Und
wie schmeckt die?
Ich trinke die nur im Kaffee, ich kann das gar nicht sagen, so, wie die so schmeckt, aber die macht den Kaffee nochmal eine ganze Stufe leckerer. Und zur Frage: Ich trinke jeden Morgen mit einer ganz herkömmlichen Filter-Kaffeemaschine meine Tasse Kaffee. Die mache ich ungefähr drei Viertel voll und ein Viertel mache ich diese Hafermilch rein. Kein Zucker, habe ich mir abgewöhnt. Ich mag auch French Press, haben wir
Hast
auch.
Hast du schon mal Mandelmilch und Sojamilch probiert oder nur Hafermilch?
Mandelmilch habe ich probiert, ist Plan B. Wobei ich dann nehme ich doch lieber die normale Milch. Mandelmilch ist mir im Geschmack zu stark. Sojamilch habe ich noch nie im Kaffee probiert. Ist das gut?
Ist ein bisschen süßlich, glaube ich.
Nee, also die Sojamilch hat mir persönlich überhaupt nicht geschmeckt. Und die Mandelmilch ist so eine Gezo-Variante. Die gibt es halt nochmal die gibt es in normal und in ungesüßt, woraus ich folgere, dass die normale schon ein bisschen gesüßt ist oder zumindest süßlich schmeckt. Und wir haben die ungesüßte Variante da, weil Carla ihren Kaffee damit trinkt. Und ich fand die okay. Also auch nicht unbedingt meine erste Wahl. Meine erste Wahl ist ganz normale Milch, aber es war nicht fies.
Aber
deswegen wollte ich halt mal wissen, ob ihr Feedback habt zu allen.
Ich habe mal eine Frage zurück für alle, die eine Filterkaffeemaschine benutzen, weil ich bin mir nicht sicher, wie viel Kaffeepulver rein muss.
Kannst du.
Und ich habe jetzt einfach mich dran gewöhnt, dass wenn die Wasseranzeige, ich kriege die nicht immer gleich, und dann sind die, das ist ja auch so lustig, da steht dann 6 Tassen und in Wahrheit sind es 2, die dann passen, aber ich mache dann immer auf 6 und dann mache ich auch 6 Löffel Kaffee rein.
Für 2 Tassen Kaffee.
Ja. Was für Löffel? Teelöffel?
Nein, nicht Teelöffel, diese...
Esslöffel.
Nee, wie nennt man diese? Kaffeelöffel.
Kaffeelöffel.
Moment, was genau ist ein Kaffeelöffel? Ist das ein Messlöffel oder ist das ein...
Ja, das ist wahrscheinlich so ein Messlöffel, ne, der dabei war
bei der Maschine. Der war bei der Waschmaschine, sag ich schon, bei der Kaffeemaschine dabei, so ein etwas tieferer...
Ja, das ist jetzt schwierig, weil die gibt es ja, glaube ich, in sehr unterschiedlichen Größen. Wir haben auch sowas, also auch so ein Dosierlöffel, aber ich glaube, die sind halt nicht so geeicht. Ne? Da gibt es halt größere und kleinere.
Weiß ich nicht, das sind genau diese Fragen und ich mache davon 6 mittlerweile rein.
Aber es gibt einen Trick.
Weil ich nicht will, dass der Kaffee zu wässrig ist, aber ich habe das Gefühl, dass es zu viel ist.
Wie lange machst du das schon?
Eine Weile.
Man kann einen Trick machen, und indem man das ausprobiert, wie der Kaffee dann am besten schmeckt, wie viel...
Das ist der Trick, indem man ausprobiert, wie es am besten schmeckt.
Genau.
Wo ist denn dann ein Trick? Es ist einfach ausprobieren, wie es am besten schmeckt.
Warte mal, vielleicht kommt da ja noch was. Jochen, wie probiert man das aus?
Naja, du variierst die Wassermenge zu dem Kaffee, den du da reintust. Oder,
oder umgekehrt. Das ist eigentlich nur, dass man ausprobiert, wie es schmeckt.
Oder umgekehrt, genau.
Ja, aber wo ist denn da der Trick?
Es ist kein Trick.
Gut,
du erzählst ja mir gerade, dass du seit Jahren deinen Kaffee falsch trinkst und du musst die Menge anpassen und dann schmeckt, bis also, du sagst, okay, es schmeckt
mir. Da sind
mir
so viele Falschbehauptungen,
jeder, dass ich dieser, weiß, wo ich jeder anfangen soll. Jeder, den Zuschauer, nächste Woche
weder habe ich behauptet, dass ich ihn falsch mache, noch habe ich behauptet, dass er nicht schmeckt.
Moment mal, 6 Löffel auf 2 Tassen?
Ich habe gefragt, wie viel macht ihr rein? Ich habe einfach nur eine Frage gestellt. Du hast daraus, dann kommst du und sagst, ich habe einen Trick.
Ich spule zurück.
Ich habe einen Trick, pass auf.
Ich habe es auch als Trick verstanden.
Probierst
aber
es
vielleicht habe ich mich verhört.
Nein, du hast nicht verhört. Er hat das Wort Trick benutzt. Und der Trick war, du probierst
euch
einfach 10 verschiedene Dosierungen aus und nimmst dann die, die dir am besten schmeckt.
Ich hasse euch okay so sehr. Ich cool werde den Beweis antreten.
Dann geh du mal auf deinen komischen Krabbenkutter und dann reden wir
dass
weiter.
Dass du nämlich genau das nicht gesagt hast. Ich werde das ja nach heute noch zurückspulen.
Gut, spul das zurück.
Aber Etienne, wenn dir der Kaffee nicht schmeckt, dann ist doch die Dosierung in Ordnung.
Die Dosierung ist, also vom Geschmack ist alles okay, nur das Kaffeepulver geht weg wie Sau.
Das ist so, da kannst du nichts dran machen.
Aber das war
ja, wenn du weniger nimmst, dann schmeckt es halt scheiße.
Weißt du was, ich habe neulich im Podcast gehört, dass manchmal Kaffee für 3,33 verkauft wird.
Ja, sehr gut.
Ich habe viele Zuschriften gekriegt, die mich da bestärkt
tatsächlich
haben.
Tatsächlich hat Jochen da viele Zuschriften gekriegt, ich habe es auch gelesen, die ihn da bestärkt haben. Vielleicht passiert das ja auch nächste Woche wieder und man gibt dir recht. Wann ist der Krabbenkutter soweit?
Ich wollte noch sagen, wie ich meinen Kaffee trinke.
So gerne, viel Zeit muss noch sein. Du hast doch so eine Siebträgermaschine.
Ja, ich mag Filterkaffee gerne, aber ich liebe meine Siebträgermaschine. Die hat so einen Kreislauf und dann morgens wird Milch geschäumt und dann Espresso.
Was macht eine Siebträgermaschine?
Die macht so geilen Espresso. Und dann kommt der Espresso in die Milch und dann auch.
Ich muss wirklich sagen, ich mag deinen Kaffee sehr gerne. Aber es ist aber eine echt teure.
Nee, die war gar nicht so teuer. 250 oder 300 Euro hat die gekostet. Ja? Das ist schon okay. Top. Ja.
Gut, meine hat 30 Euro gekostet. Also, Leute.
Ich habe noch nicht mal eine Kaffeemaschine. Ich habe einfach nur einen Wassererhitzer. Wie heißt das Ding? Einen Wasserkocher. Ein
Wasserkocher.
Dann so ein Filter und ja, wie nennt man das Teil? Gut. Also so ein Ding, wo man den Filter halt reinsteckt.
Ja. Das ist ja
ohne Prinzip Maschine. Auch. Und dann eine kleine Kanne, die ich auf ein Teelicht stelle.
Ah. Auf ein Teelicht?
Wow.
Ja, damit sie warm bleibt.
Okay.
Okay, cool.
Hatte meine Oma auch.
Und ihre Oma auch schon. Okay, das Leute.
Praktisch.
Das war's mit dem Podcast ohne richtigen Namen. Nächste Woche schon Geschichten vom Fischkutter?
Ja.
Oder was?
Ja, unbedingt. Vielen Dank auch für die Unterstützung bei Patreon. Schreibe weiter fleißig Fragen an, dann sind die schnell beantwortet beim nächsten Mal. Und patreon.com/, wie heißt er nochmal?
Podcast. Wie heißt das nochmal? / Podcast ohne Namen. Podcast. Tschüss.
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 Warte, ich muss hier drücken. 3, 2, 1.
Podcast ohne richtigen Namen.
Die beste Erfindung des Planeten.
Da muss ich lachen.
Zu 80% fake.
Nackt und auf Drogen.
Podcast ohne richtigen Namen.
Podcast ohne mich, wenn das hier so weitergeht. Ganz ehrlich.
Du hast nicht ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu machen.